eine Epidemie ist verbreitet. Ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut. Eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißerfasserin?
Schon dumm.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer wunderbaren neuen Folge MacGork. Wir sind wieder für euch in Dresden und in
Berlin
zur Stelle. Es ist gegen Mittag am Samstag, die Sonne scheint. Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen wacher als Wendy in der Großstadt.
Mhm. Ja, ein bisschen nur.
Es ist anscheinend wieder auf einmal Sommer. Zumindest, ich sehe jetzt ein paar Wolken am Himmel. Ich will heute Abend eigentlich grillen. Ich hoffe, das Wetter hält durch.
Mhm. Was ist denn bei euch angesagt mit Wetter?
Keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total schlecht so in Wetterprognosen lesen oder Wetter-Apps nutzen oder so. Was ist denn in Berlin angesagt?
Ja, hier ist angesagt, dass es jetzt noch sonnig sein soll und dann so ab 15 Uhr oder so soll es regnen. Und meine Schwester hat dann mir letztens von einer neuen Verschwörungstheorie erzählt. Also, imagine. So, und ich finde die sehr akkurat. Und zwar die Idee, dass vielleicht die Regierung die Wetter-Apps hackt, so dass es immer anzeigt, dass es regnet, obwohl es eigentlich gutes Wetter wird. Weil das ungefähr immer jetzt die ganze Zeit so war. Also die ganzen letzten zwei Wochen hat das gesagt, es würde jeden Tag eigentlich nur regnen und es hat hier kaum geregnet.
Okay. Verstehst du? Ja, macht Sinn. Macht Sinn, weil die sagen, nö, wenn wir die Apps so manipulieren, dann bleiben die Leute ja auch drin.
Ja.
Ja.
So.
Ja,
und also dann treffen die sich nicht, aber das Ding ist, so ganz geht es natürlich nicht auf, weil wenn es regnet, dann verabredest du dich vielleicht mit Leuten eher drin. So.
Ja, aber wir brauchen jetzt nicht über die kleinen Logikfehler zu sprechen, die vielleicht in diesen Verschwörungstheorien vorkommen. Meine liebste neue Verschwörungstheorie ist, dass die Menschen, die jetzt geimpft sind, dass die das Virus quasi verbreiten. Also in den Telegram-Gruppen oder so ist jetzt die Aufforderung da, dass man keinen Sex mit Geimpften haben soll.
Klingt großartig. Gut, dann löst sich das Problem für dich auch gleich ganz schnell.
ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch so, okay. Ja, das ist gerade mein Favorite. Ich war gestern Abend auf jeden Fall auf der Couch mit den Katzen und habe wahnsinnig lange Castlevania geguckt. Ich weiß nicht, ob du das schaust.
Nee.
Aber ich liebe Mangas mit wahnsinnig viel Blut. Hellsing war schon mein absoluter Favorit und Castlevania ist auch super, ist ja eigentlich ein Videospiel-Game. Und da kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Wunderbar, ist jetzt die neue Staffel rausgekommen auf Netflix. Mhm. Und dann bin ich eingeschlafen auf dem Sofa, weil eine meiner Katzen auf meinem Schoß war. Und das war so, ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall bewegen. Ja, und ich darf auf gar keinen Fall ins Bett gehen, weil das ist so selten. Und dann bin ich da ewig wieder rumgeschlichen. Dann hatte ich wieder einen irren Traum. Ich war in einem Hallenbad und es war so eine Mischung aus allen Hallenbädern, die ich kannte. Also aus hier, Tropical Island, aus, Greifenwalder Steine heißt nicht, Greifenwald.
Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall das Annemare, glaube ich, da. Naja, oh Gott, ist egal. Ich muss das echt nochmal nachgucken. Ich war da ewig nicht mehr. Auf jeden Fall aus all diesen Hallenbädern und aus Talheim hat, glaube ich, auch ein Hallenbad und so eine Mischung. Aber ich war da alleine und da gab es so eine Wildwasserbahn, Rutsche. Also wahrscheinlich kennst du das auch, wo man so hin und her geschleudert wird. Und keine Ahnung. Und ich bin da rein in dieses Becken. Da gibt es immer so ein Vorbecken, bevor man quasi in diesen Sog reinkommt, wo sich so alles so sammeln. Und da war so eine ältere Frau, sie sah in meinem Traum so aus wie so eine Mit-50erin, kurzer Haarschnitt, Badeanzug, Alter, hat auch schon die Brüste getroffen und irgendwie habe ich mich für, also bemüßigt dazu gefühlt, dieser Frau zu sagen, dass ich jetzt das ja alles schon kenne und dass ich jetzt auf Zeit fahre. Aber das stimmte halt gar nicht, weil eigentlich kann ich diese Wildwasserbahn dort nicht. Und das war eine riesige Wildwasserbahn. Die war wirklich wahnsinnig groß. Da gab es so krasse Becken, so krasse Abzweigungen, weißt du, wo du wie in andere Welten reingekommen bist. Naja, auf jeden Fall war dann immer mein Ausflug zu Ende. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Habe ich mir in so Spinden umgezogen. Und dann habe ich da immer im Traum in dieser Halle überlegt, dass ich ja meine Hände tätowieren lassen könnte. Und dann, dafür habe ich erstmal überlegt, müsste ich ja mein anderes Handtattoo quasi weglasern lassen oder übertätowieren. Und in meinem Traum hatte ich literally, mein Mittelfinger war quasi so eine Knochenhand eintätowiert. Geil. Und daneben war, wie soll ich das sagen, so, so Oldschool-Rosen-Tattoos, so, ne? Mhm. Also quasi der eine Finger war separat so Knochen, der andere mit so Oldschool-Rosen, total bunt, extrem bunt, also wirklich, das war so bunt, als hättest du das mit übelsten Hardcore-Faserschiften ausgemalt. Und ja, dann habe ich so überlegt, naja, wie kann man das jetzt wegkriegen, um neues Tattoo zu kriegen? Also ja, irre, ich habe dann keine so richtige Lösung gefunden. Ich habe noch meinen Rucksack vergessen, da musste ich nochmal zurück und dann bin ich aufgewacht und auch irgendwann dann ins Bett geschlichen. Da war es dann auch schon ein bisschen heller, also vom Sofa, weil die Katzen haben mich dann verlassen. Und,
Aber ich finde das so super, dass du im Traum auch so competitive bist. Ich mach das hier auf Zeit.
Voll geil. Ja, na klar, das geht ja nicht anders. Also vor allem dieses Mitteilungsbedürfnis und diese random Frau, die stand ja auch mit in diesem Becken, also die wollte quasi nach mir rutschen. Also es war total, total absurd. Ich weiß nicht, ich war früher sehr viel in solchen Hallenbädern tatsächlich als Kind und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal darüber gesprochen hatten. Haben wir schon mal über Hallenbäder gesprochen?
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Auf jeden Fall gibt's ja auch meistens da so ein Wellenbad, ne? Das ist quasi alle halbe Stunde kommt da Wellen und dann kannst du so hu machen, hu. Ich war immer großer Freund vom Rutschen und ich bin sehr oft immer stecken geblieben in der Rutsche.
Echt?
Ja.
Weil du zu langsam gerutscht bist?
Ja, ich weiß nicht, ob ich zu leicht war oder eine zu schlechte Technik hatte, keine Ahnung. Also ich habe dann auch versucht, mit dieser
Badeanzug in die Po-Ritze.
Genau, richtig. Das habe ich versucht. Aber so richtig vorwärts gebracht hat mich das nicht. Und da musste mein Vater hinter mir rutschen, weil ich Angst hatte, dass dann andere Leute mich aufsammeln. Also er hat mich dann quasi wieder aufgesammelt. So, naja, wie soll ich sagen, so 70% der Strecke habe ich geschafft. Und bei 30% war es meistens, also der Rest, ja, hing ich halt irgendwo fest. Und da gab es auch in einem so ein Hallenbad, wo ich jetzt nicht auf diesen Namen komme. Ich glaube, es hieß Anna Mare. Nee, ist auch scheißegal. War die Rutsche total dunkel, ne? Und zwischendurch waren mal so ein paar Lichter und da kam so ein bisschen Wasser von oben. Mhm. Und dann hat er mich halt auch nicht so richtig gesehen, ne? Und es war so ultra peinlich, wenn nach den Leute kommen, du so, hallo, wir werden jetzt gleich ganz, ganz eng sein.
Stimmt, ja, so Rutschen, wo es dunkel ist und dann manchmal irgendwie einfach nur so einzelne Lichter sind und so. Ja. An sowas erinnere ich mich auch. Ich bin auch voll gerne gerutscht. So, Rutschen war auf jeden Fall auch richtig mein Ding, aber ich musste auch gerade irgendwie mich so voll dran erinnern, also ich bin früher richtig oft ins Hallenbad gegangen, fast jedes Wochenende mit meinem Vater und meiner Schwester. So, das war so unser Bonding-Event, was wir am Wochenende immer so gemacht haben. Und meine Mom ist oft nicht mitgekommen, weil die nicht so Bock hatte irgendwie auf Hallenbad. Und das ist halt total witzig gewesen irgendwie, weil wenn ich jetzt so dran denke, ich weiß doch, wie ich immer total Angst hatte vor diesen ganzen Jugendlichen im Hallenbad. So vor den Jungs vor allen Dingen und so, die dann immer so, keine Ahnung, laut und anstrengend und die dann da hochgejoggt sind irgendwie bei der Rutsche und du bist aber nur so normal gelaufen und dann hast du dich voll bedrängt gefühlt, weil die so voll hinter dir so, mach mal hin, mach mal schneller. Und dann stehst du da an der Rutsche und wartest, bis es grün wird so und die sind ja mal schon bei Rot gerutscht. Weißt du? Und du warst so, nein, ich bin ganz vorbildlich, ich warte hier, bis es grün ist. Aber ja, hier stehen so drei Typen hinter mir, die mich die ganze Zeit beobachten, sind so, rutsch doch einfach mal. So, so eine Momente halt irgendwie echt bescheuert. So, aber ich war echt lange nicht mehr im Hallenbad.
Ja, also dieser soziale Druck ist da wirklich enorm. Und mich hat das auch schon als Kind wahnsinnig angeekelt, dass, und das auch als Erwachsene ekelt mich das weiterhin im Hallenbad, also dieser Gedanke, alle latschen da mit ihren Fußpilzfüßen rum und dann hat man überall so Haare und so aufgelöste Pflaster, die irgendwo in der Ecke rumhängen und es ist halt alles irgendwie eklig und du bist okay, aber ich kann jetzt, also diese Badeschuhe kann ich nicht mit in die Rutsche nehmen, das heißt, ich muss auf jeden Fall mindestens diese Treppe ohne diese Schuhe laufen. Ja, das hat mich immer echt abgefuckt, also weil ich auch Rutschen also mega geliebt habe oder auch immer noch liebe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin halt null eine Schwimmerin. Ne? Also ich gehe nicht unter, das ist so mein Anspruch ans Schwimmen. Und ich habe auch mal nur aufgrund von Ehrgeizgründen bis zu hier dieser silbernen Bums-Schwimmmedaille gemacht. Aber das hatte also hat mir aber nicht Spaß gemacht. So. Wirklich, das war wirklich nur so, okay, ich will es jetzt beweisen, weil ich so spät schwimmen gelernt habe. Ich habe sehr spät schwimmen gelernt, erst in der Schule. Ja. Und das war wahnsinnig erniedrigend, wahnsinnig erniedrigend. Man ist jetzt im Schwimmunterricht und dann gab es die Coolen. Ja.
Und es gab bei uns drei Gruppen. Okay. War das bei euch auch so? Bei uns gab es drei. Es gab halt irgendwie so die, die halt quasi noch gar nicht schwimmen konnten. Das waren relativ wenige bei uns. Dann gab es halt die, die so intermediate quasi waren. Und dann gab es Gruppe drei und das waren halt die, die es mega drauf hatten. Und ich habe halt schon, ich konnte relativ früh schwimmen gelernt und dachte halt, ich wäre voll gut. Und dann waren die so, du bist so ein bisschen zwischen Gruppe zwei und Gruppe drei. Aber nehm dich mal lieber in Gruppe zwei. Und da habe ich mich schon so voll erniedrigt gefühlt, weil ich dachte, ey, so, ich kann hier ungefähr länger schwimmen als alle anderen. So, und trotzdem sortiert ihr mich nur in Gruppe zwei ein, ihr Assis. So fand ich richtig ätzend. Dann habe ich mich auch richtig geweigert, irgendwie dann noch irgendwie so hier Silber irgendwie zu machen, weil ich war so, pff, ihr denkt, ich kann nicht gut schwimmen, so, dann steckt euch euer scheiß Silber sonst irgendwo hin.
Ja, das war also irgendwie war es so ein bisschen so eine Beschäftigung für Kids halt. Keine Ahnung, das sind diese dubiosen Schwimmabzeichen, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Wenn wir gesagt, oh, ich würfe mal, wie viel 100 Meter jemand schwimmen muss. Keine Ahnung, also im Tauchen war ich immer sehr gut gewesen. Also ich war immer generell lieber näher dem Wasserboden als der Wasseroberfläche. Und bei uns gab es nur zwei Gruppen, die Schwimmer- und die Nichtschwimmergruppe. Meine Gruppe war kleiner, aber es waren schon ein paar andere dabei. Und das Schlimmste war eben, dass man natürlich in dieser einen Schwimmhalle nur ein großes Becken hatte. Ne? Das wurde so zweigeteilt. Also das heißt, du hast immer aus dem Augenwinkel die anderen gesehen, die mit ihren coolen Badecappies und coole Übungen gemacht haben. Und du warst da mit deiner Schwimmnudel, was wahnsinnig demütigend war. Und du wusstest, okay, ne, wenn ich die Schwimmnudel nicht habe, gehe ich unter. Also ich musste auch ein, zwei Mal gerettet werden, weil ich diese Schwimmnudel verloren habe. Und dann hat meine Mutter auch mir eine ganz furchtbare Badekappe gekauft. Also das war als Badekappen tragen, ist ja sowieso ein bisschen erniedrigend, wenn man kein Profischwimmerin oder Profischwimmer ist, muss man ja mal ganz klar sagen. Aber meine Mutter hat es echt geschafft, mir die erniedrigendste Badekappe in ganz Zwickau zu kaufen. Also die Profileute haben ja meistens auch so ganz dünne Badecappies auf, ne? Die haben so Stoff oder so Muster oder sind ganz schlicht. Und meine war so aus so ganz fetten Plastikstoff, der so ein bisschen so, wie soll ich sagen, man so squeezen konnte. Und dann hatte der ganz, ganz krasse Noppen. Also ich war quasi...
Oh ja, ich weiß, oh ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja, oder ich war quasi wie so ein genopptes Kondom auf dem Kopf. Und das war so schlimm. Und pink, richtig pink. Also richtig hardcore neonpink. Also du konntest es nicht übersehen. Das war so, so... erniedrigend, wirklich. Und dann noch diese Schwimmnudel dazu. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich damals sehr gefreut, dass ich dann wenigstens schwimmen gelernt habe. Das habe ich auch wirklich dadurch gelernt. Und dann, wie gesagt, habe ich gedacht, okay, jetzt ziehe ich noch weiter vom Seepferdchen Bronze bis zum Silbergold. Habe ich nicht geschafft. Da war ich nicht so gut im Springen gewesen. Also diesen schönen Akkuratspringen. Reinspringen kann ja jeder, aber fragst, wie man ankommt, so. Und aber seitdem weiß ich nicht, also wenn Leute so auf schwimmen gehen und und so sehen und was weiß ich nicht und dann sagen, ja, ich schwimme hier mal ans andere Ufer, denke ich immer so langweilig. Langweilig, absolut langweilig. Also entweder bin ich wie ein Hund, gebe mir einen Ball im Wasser, dann spiele ich damit oder ich kann rutschen oder ich kann irgendwo runterspringen. Aber ansonsten hat für mich das Betreten des Wassers keinen Grund. Und ich bin auch immer diejenige, die dann meistens wartet, wenn die anderen sind, so, oh, wir gehen nochmal schwimmen. Ja, ich passe ja auf alle Sachen auf.
Ja, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, schon auch gerne irgendwie Bahn geschwommen. Ich habe ab und zu irgendwie so wettkampfmäßig gegen meinen Vater, so haben wir dann irgendwie so Wettschwimmen gemacht irgendwie. Und keine Ahnung, ist halt total witzig, weil mein Vater hat ja erst in Deutschland quasi als Erwachsener schwimmen gelernt. So. Als ich halt ein Kind war. So. Und er war dann immer so, ah, okay, Leute gehen hier schwimmen und so, ihr seid ja crazy. So, wer macht denn sowas? Alles klar, okay, sowas macht man hier, das ist hier eine Freizeitbeschäftigung. Alles klar. So. Und mein Vater dann hier irgendwie als Erwachsener werden schwimmen gelernt. So. Und mein Vater kann richtig gut schwimmen, so, aber trotzdem hat er es halt als Erwachsener gelernt. Weißt du, wo ich so denke, so, du brauchst dir keine Sorgen machen, du hast es nicht zu spät gelernt. Es gibt Leute, die lernen das, wenn sie erwachsen sind. So, weil es halt in Benin so ist, dass du lernst halt nicht schwimmen. Warum auch? Ja. Weißt du, die einzigen Leute, die dort schwimmen können, sind Menschen, die Fischer sind und die halt auf dem Meer arbeiten und die schwimmen können müssen für den Fall. Und ansonsten, also ich meine, das ist so, die haben schon auch so Pools oder so, aber das ist eher so, du chillst halt so ein bisschen im Pool, weißt du, das ist eher so ein bisschen so, ne, aber nicht, dass da jemand jetzt denkt, ich schwimme jetzt hier baden oder sowas, auf die Idee kommt da keiner, weil das einfach bescheuert ist. Ich meine, ich glaube, mittlerweile ist es auch ein bisschen anders, so, aber gerade als mein Vater Kind war so, ich glaube, da gab es nicht mal einen Pool, sondern da gab es halt das Meer und zwar den Atlantik, so, und im Atlantik schwimmen kannst du halt mal probieren, so, dumme Idee, würde ich nicht empfehlen, so. Ja, von daher finde ich es ganz witzig. Und mein Cousin, als er hierher gekommen ist, konnte halt auch nicht schwimmen so und hat dann halt auch schwimmen gelernt und ist dann immer mit uns zusammen schwimmen gegangen. Da war ich so im Teenageralter und der ist dann immer mal so mitgekommen. Und das an meinen Vater, als der schwimmen gelernt hat, kann ich mich natürlich nicht erinnern, weil ich da ein Kind war, aber an meinen Cousin. Und ich muss auch einfach sagen, der ist jetzt auch so, oh, ich gehe voll gerne schwimmen. Aber damals, das war wirklich, also das ist wie du mit der Schwimmnudel, bloß als erwachsener Mensch. So, weißt du? Und das ist halt schon so ein bisschen amüsant.
Ja, aber wahrscheinlich war das ja auch für den Vater noch mehr Kulturclash, weil gerade hier im Osten liebt man ja nicht nur Schwimmen, sondern man liebt es ja auch nackt zu schwimmen. So,
auf jeden Fall.
FKK ist ja das Ding. So, als Kind war das immer sehr, sehr nervig. Also mein Vater hat FKK auch geliebt und hing da immer rum. Ich denke, es ging auch vor allem darum, Frauen nackt anzuklotzen. Also das muss man jetzt mal so ganz klar sagen. Und für einen selber war das auch als Kind auch super, also super weird, wenn man da, also das sind ja meistens oft sehr viele ältere Menschen, die das machen und dann bist du da so als, weiß ich nicht, Achtjährige und denkst so, oh Gott, was ist das, was hängt da, was, wieso, was, oh Gott, ja.
Ja, und wenn ich halt so creepy alte Männer dann angucken und so, das ist auch so.
Übelst unangenehm.
Richtig unangenehm und das Ding ist, ich habe nicht so oft irgendwie, war ich irgendwie FKK oder so, ich glaube vielleicht zweimal in meinem Leben oder so, so richtig an so einem FKK-Dings irgendwie und sonst halt immer nur irgendwie so in Schwimmhallen, so generell, glaube ich, bin ich mit meinen Eltern, wir sind nie so irgendwo an so einen FKK-Strand gefahren oder so. Ne? Also so einen Urlaub haben wir nicht gemacht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich an der Ostsee war, da war ich irgendwie 15 oder 16, weil ich nicht mit meinen Eltern, sondern mit einem Training irgendwie damals, im Kickboxen, irgendwie haben wir so ein Camp irgendwie gehabt und so. Da war ich zum ersten Mal an der Ostsee. Weißt du, denkst du, ich bin voll der Ossi und war vorher nie an der Ostsee, weil wir immer das ganze Geld genommen haben, um halt nach Benin zu fliegen. So, und deswegen haben wir nicht unbedingt so, oder mal nach Frankreich oder so, aber wir sind selten so innerhalb von Deutschland irgendwo ans Meer gefahren oder sowas. Fand ich irgendwie auch witzig, weil alle ja immer so waren, so, oh, wir fahren in die Ostsee und ich so, ich war noch nie in der Ostsee.
Ja, Ostsee war echt das Ding. Also ich war in der Ostsee, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal. Und aber auch nicht, also meine Mutter schon gar nicht, da sind wir nie in Urlaub gefahren, außer einmal, das war kein cooler Urlaub. Und genau, mein Vater ist meistens immer so an Stauseen gefahren. Also ich kenne sehr viele Stauseen in Deutschland. Und da haben wir dann meistens so ein Bungalow gemietet. Ja, auf jeden Fall Hallenbad. Ich würde gerne, glaube ich, mal wieder als Erwachsene dahin gehen, weil ich mich das interessieren würde, ob ich das alles immer noch so cool finde. Und natürlich muss ich dieses Rutschsteck-Trauma überwinden.
Ich kann hinter dir rutschen.
Sehr gut, sehr gut.
So just in case.
Ich meine, jetzt ist das ja vielleicht auch bald wieder möglich. Tatsächlich nimmt ja die Impfkampagne Fahrt auf. Ich verfolge jeden Tag auf Twitter die statistischen Zahlen dazu. Und ich hatte jetzt auch meine Impf-Experience, wie ich sie gerne nenne, in Zwickau, in meiner Hometown, in der Stadthalle. Und das, ja, ich war ja sehr früh dran, sehr früh am Freitag. Und da hat es super geregnet. Wir waren auf dem Parkplatz und mussten noch ein bisschen kurz davor warten. Ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht gewesen, wie krass das organisiert war. Also man konnte quasi in dieser Stadthalle keinen Schritt machen, ohne dass jemand gesagt hat, bitte gehen Sie dahin, was ich ja gut finde. Ne? Und ja, es war dann auch noch eine Dreiviertelstunde mit dieser Wartezeit einschließlich alles vorbei. Ja, und ich finde das irre, weil man so lange darauf gewartet hat und dann ist es wie fucking Weihnachten oder Geburtstag oder so und dann ist es auf einmal da. Ja, und wie gesagt, ich war wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, dass alle auch so massiv freundlich waren, weil ich gar nicht wissen will, was die jeden Tag da mit Leuten da zu tun haben. Ne? Also sind ja auch immer nicht alle Leute so geil und es war auch super weird, da hängen ja so Bundeswehrleute auch rum, ne?
Ja, voll.
In diese Impfzentren und dann hat er in voller Montur am Anfang gleich bei der Anmeldung ein Bundeswehrsoldat deine Unterlagen sortiert auf so ein Klemmbrett. Ne? Ja. Also was so total, also im Gehirn ist so abgespeichert, was machen Soldaten, ne? Da denke ich mal, im Westen nichts Neues und so Kram. Und dann siehst du da, wie dieser Soldat da sitzt und säuberlich deine Unterlagen ordnet und deinen Impfpass oben drauf macht und die anderen Unterlagen darunter. Ja, okay.
Ja. Ja, ich hatte auch, ich glaube, wann wurde ich geimpft? Letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwie, genau, ich hatte irgendwie meine erste Impfdosis auf Arbeit. Und da war es halt, also wir haben quasi bei uns für unsere Klientin auch in erster Linie halt so eine Impfinsel organisiert. Und genau, und dann konnten die halt irgendwie da alle kommen und wir haben es halt alles irgendwie organisiert. Und da hieß es halt auch so, ja, es kommt halt ein Frauenteam, weißt du, das konnte man wenigstens irgendwie hinkriegen. Und dann hieß es so, ja, und dann kommen halt auch zwei Soldatinnen mit. Und wir waren so, müssen wir die dabei haben? Und dann so, ja, okay, alles klar. Und dann waren wir schon so, wo können wir die platzieren? Vielleicht irgendwo, wo die niemand sehen muss. Ja, im Endeffekt war es aber so, dass die quasi in dem Raum irgendwie mit der Ärztin, es gab zwei Ärztinnen, zwei Soldatinnen, quasi jeweils in dem Raum irgendwie mit der Ärztin. Und ich wurde ja eben auch geimpft so und komme da halt irgendwie so rein. Und dann war so, ja, hier einmal den Ausweis so und Impfausweis und bar und so und Unterlagen, die sie unterschrieben haben. Und ich gebe das alles hin. Und dann gibt die das halt einfach so weiter an diese Bundeswehrsoldatin. Und ich so, ich finde das irgendwie gerade eine strange Vorstellung, irgendwie, dass irgendeine Bundeswehrsoldatin meinen Namen und so meine Daten so aufnimmt für irgendeine komische Statistik. So fand ich irgendwie so ein bisschen weird auf jeden Fall. Aber ja, was halt witzig war, also mehr oder weniger witzig, ich hatte an dem Tag Zahnarzttermin halt früh, komme halt so mit einer komplett betäubten Fresse da irgendwie an zum Impfen. So, und die Ärzte fragt mich so, haben Sie doch irgendwelche Fragen? Ich so, ja, also ich hatte einen Zahnarzttermin, kann ich danach so Ibuprofen nehmen nach der Impfung? Und sie so, naja, sie sollten schon noch mal so 6 Stunden warten. Und ich war so, ja, geil, meine Betäubung lässt gerade nach. Super, 6 Stunden? Alles klar. So, war so, fuck. Da war ich so den ganzen Tag lang in Pain. Oh Gott, kein Ibuprofen nehmen wegen dieser scheiß Impfung. Und dann, als die 6 Stunden vorbei waren, da hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Und war so, ja, danke schön für nix.
Also, ja. Ich hatte als Impfen, ja, als Impfnachwirkung auch noch Schmerzen im Arm. So, das war's. Da war ich auch ganz froh darüber. Und auf jeden Fall, was mich aber viel mehr dann noch geflasht hat als diese Impf-Experience, war die Experience danach im Globus. Weil der Globus ist ja, weiß nicht, ob Leute Globus kennen, manche kennen das auch als Baumarkt, aber im Globus in Zwickau ist quasi so der Meeting Point, ne? Das Centerpiece. Und der liegt direkt in der Stadtteile, im Stadtteil Schedewitz, nennt sich auch Glückauf Center. Und es war wirklich sehr früh, 8:45 war ich fertig und dann war ich so, okay, alles klar, ich gehe jetzt nochmal rüber in Globus, ein paar Sachen einkaufen. Oh mein Gott, waren da viele Menschen. Holy crap. So krass. Und man darf es ja nicht vorstellen, also das ist ja kein Wohngebiet direkt. Ne? Also da schleichen nicht die ganzen Leute aus ihren Wohnungen gehen da einkaufen, sondern diese Menschen sind von irgendwoher vorher schon losgefahren, um in den Globus zu gehen. Und dann war ich drin, wahnsinnige Überforderung. Dieser Globus ist so groß, ist wie so ein Kaufland. Die haben aber mega jetzt aufgerüstet und so. Die haben jetzt eine eigene Sushi-Theke und die haben so eine offene Konditorei-Bäckerei, wo man den Leuten zugucken kann, wie die Sachen machen. Oder verkaufen die dann da vorne in so abgepackten Dingen. Auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und ich war auch wieder entsetzt, was es da alles gibt. Also anscheinend ist in Zwickau immer noch Marzipanfiguren ein Must-Have, was man immer verkauft. Keine Ahnung. Und da gab es wirklich so als nachgemachte Marzipanfigur, der Klassiker ist das Marzipanschwein, gab es aber auch Bratwurst.
Oh mein Gott.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie so, keine Ahnung, der Fanny geht einkaufen und dann ist so, oh, guck mal, Leute, was ich hier mitgebracht habe. Oh, super, der Gag. Denkt, das ist eine Bratwurst? Nee, das ist aus Marzipan.
So stell ich mir schon das so vor. Senf drüber gemacht oder so?
Ja, genau. Senf war auch daneben, auch in Marzipanform.
Ach so, okay.
Und total irre. Und wahnsinnig viel. Also wirklich, was es da alles gab, wo ich so denke, okay, kauft das denn wirklich jemand hier? Oder was habt ihr für abgefuckte Verträge mit diesen Marzipanherstellern geschlossen? Das war einer meiner Highlights neben der Nudelmaus.
Nudelmaus?
Ja, das war eine Nudelverpackung in Form einer Maus. Also das war quasi so gebunden, die Nudelverpackung, dass ne, du erkennen konntest, das ist der Kopf der Maus und das ist der Körper. Und hier haben wir so Augen rangeklebt und Ohren. Weiß ich nicht. Also ja, okay, ist halt super spüttelig. Ne? So, und dann... habe ich so einen Hass im Globus, so einen Hass, riesiges Ding, ne? Also wie gesagt, wer Globus nicht kennt, Kaufland oder so, oder Edeka ein großer oder Simmel, whatever. Und die Obstabteilung hat aber nicht so große Gänge. Und ich mache das dann immer so, dass ich meinen Einkaufswagen an die Seite stelle, irgendwo hinhuschel, das schnell hole und dann wieder weitergehe, damit ich quasi schmaler bin. Nein, nein. Menschen können den Einkaufswagen nicht 2 Sekunden alleine lassen. Ich denke so, oh Gott, es gibt hier massive Stau, Leute, verpisst euch. Mhm. Und dann kam die Durchsage auf einmal, hallo. ja, also man hat schon gleich gemerkt, wie diese Frauenstimme so überlegt, wie sage ich das jetzt, dass die sich verpissen sollen aus dem Globusmarkt? Ja, bitte, also verlassen Sie den Globusmarkt, wenn Sie den Einkauf beendet haben, bitte zügig, weil wir können keine neuen Leute mehr reinlassen. Mhm. Und dann war das 9:30. Und ich dachte so, bitte, was? Dieser riesige Globusmarkt, wo ja wirklich jetzt viele Menschen rein können, weil es auch wirklich viele Quadratmeter sind, ist jetzt überfüllt. Also es ist überfüllt. Und ich habe danach meiner Mutter gesprochen und ihr das erzählt. Die ist immer sehr interessiert an solchen Sachen. Und auch als wir rauskamen, die Schlange war riesig, also riesig, kann man sich vorstellen. Also wirklich, die gehen bis hinter zu diesen paar Plätzen ans Ende. Wahnsinn. Mhm. Und meine Mutter so, oh, nee, also wenn man das sieht, da könnte man ja denken, wenn jemand hinkommt, der Zwickau nicht kennt, es gibt nur den Globus, wir haben nichts anderes. Ja, die Sorgen meiner Mutter. Mhm. Ja, und sie hat recht, ein paar hundert Meter weiter weg ist der Penny. Naja, gut, das war auch immer meine verbundene Experience. Also jetzt, gerade zu Corona-Zeiten, ist ja das quasi ein Erlebnis, ne? worüber man sprechen kann und sprechen muss, dass man Bratwurst in Marzipanform gesehen hat.
Mhm. Auf jeden Fall. Also total verrückt ist irgendwie, die haben ja jetzt hier in Berlin, wurden ja jetzt viele Lockerungen irgendwie auch gemacht. Und jetzt darf ja, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier durften seit gestern, darf hier Außengastronomie öffnen. Und ja, was halt, also und ich bin halt gestern relativ viel unterwegs gewesen, irgendwie ich hatte Arzttermin und dann habe ich mich mit meiner Schwester getroffen und bla, war halt irgendwie so unterwegs und war halt total witzig, dass am Morgen, als ich zu meiner Lungenärztin gefahren bin, bin ich durch Mitte gefahren mit der Tram und gucke halt die ganze Zeit irgendwie so aus dem Fenster und sehe irgendwie, wie wirklich jede Bar und jede, keine Ahnung, Restaurant dort irgendwie anfängt, 10 Millionen Stühle und Tische raus auf die Straße zu stellen. So. Und du denkst so, ich glaube nicht, dass ihr normalerweise hier so viel stehen habt. Und okay, Abstand, okay, weißt du, und alles ist einfach nur so, der komplette Fußweg war vollgestellt einfach irgendwie mit Kram. Und meine Schwester hat mir erzählt, dass wohl in einigen Bezirken in Berlin sogar die, keine Ahnung, Stadtverwaltung, keine Ahnung, irgendwas halt quasi erlaubt haben, dass die ganzen Restaurants und so und Bars halt mehr Fußwegplatz jetzt einnehmen dürfen wegen dieser Öffnung. Quasi, weil die eben nur Außengastronomie machen dürfen und nichts drin. So. Und das heißt, alles ist halt zu, wenn du irgendwo vorbei willst, so musst du an so 1000 Menschenmassen irgendwie vorbei, die den kompletten Fußweg einnehmen. Und ich so dachte, das ist auch abgefahren, okay. Und dann war ich halt irgendwie am Abend in Neukölln so und bin halt irgendwie da rum und naja, auch irgendwie 1000 Bars und so und überall so viele Menschen. So, und ich war echt, also es ist echt ein bisschen krass. Und zusätzlich sind jetzt noch ganz viele neue Testzentren in irgendwelchen Spätis entstanden, weil du brauchst ja einen Test, um da hingehen zu können. Jetzt hast du einfach so ein Testzentrum irgendwie an jeder Ecke. Das ist echt abgefahren.
Das ist krass. Also ich denke auch, dass diese Lockerungswelle, also gerade, wie du das beschrieben hast, ist ja nicht eigentlich so, wie es gedacht ist. So. Mhm. Ne? Das, okay, wir sind alle draußen, wir können jetzt 3 Milliarden Menschen auf einem Gehweg sein, nach dem Motto, dass das zielführend ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich warte jetzt auch noch die paar Tage ab. Es ist nicht mehr lang bis zu meiner zweiten Impfung. Weil jetzt muss ich auch nicht auf quasi, wie man so sagt, Teufel komm raus, unbedingt Bier draußen trinken. Bei uns geht auch wieder Sport los mit 1000 Trainingsregeln und Konzepten und allem Möglichen und auch Nachweis. Wow. Und der Test soll auch nicht älter als 24 Stunden sein und bla bla bla. Das finde ich natürlich gut, dass es wieder losgeht. Und klar, ich finde es auch trotzdem gut, dass die Außengastronomie wieder aufmacht und mit vielen Menschen macht das ja auch was im Kopf so, ne? Ist ja auch wieder schön, wenn man sich mit Freunden treffen kann und man Bier trinken kann, auch offiziell. Aber ja, es sind ja auch schon Stimmen laut geworden, die sagen, ob das nicht so ein bisschen zu früh ist, ne? Weil so krass weit ist dann die Impfkampagne und die Inzidenzzahlen jetzt auch nicht wirklich gesunken, ne? Ich meine, wir hatten mal eine 35 im Raum so. Ich weiß, diese Zahleneinordnung ist immer schwierig und es sind auch viele Fehlerquellen dabei, gar keine Frage. Aber das ist so für mich, ich meine, ich muss im Prinzip natürlich jeder selber entscheiden, aber ich denke, jetzt kann ich auch noch ein paar Tage warten und dann entspannter mich hinsetzen. Und natürlich, wenn dann diese Frist auch nach 14 Tagen vorbei ist, ist es auch ja für einen selber ein bisschen cooler, weil man da ja auch die Tests die ganze Zeit nicht immer braucht dann so mehr.
Auf jeden Fall so, ne? Ich glaube, dass halt irgendwie auch so dieses ist, man spekuliert ja einfach irgendwie darauf. Zum einen eben klar, die Impfkampagne, auch wenn die irgendwie halt noch braucht, so. Aber jetzt halt auch wieder, es wird Sommer, so, ne? Und da gehen die Inzidenzen ja irgendwie, es verbreitet sich das Virus ja irgendwie auch nicht so stark scheinbar, war ja im letzten Sommer irgendwie auch so. Ich glaube, da wird halt viel irgendwie so darauf spekuliert. Ich bin auch irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Und auch auf der einen Seite denke so, hey, ist irgendwie auch cool, irgendwie mal wieder auch, ja, Leute irgendwie zu sehen und sich einfach mal irgendwo hinzusetzen. Ich bin da mit meiner Schwester, wir waren auf dem Tempelhofer Feld skaten, was auch ein sehr witziges Erlebnis war, aber dann sind wir da eben noch durch Neukölln gelaufen und standen dann auch an so einer Bar und haben uns so einen Aperol Spritz zum Mitnehmen geholt, weißt du? Und stehen da halt so davor und dann konnten ja Leute da aber auch schon so sitzen so. Und meine Schwester war die ganze Zeit so, nee, also ich würde mich hier nie hinsetzen. Da. Dann nehmen wir so unser Aperol Spritz in unserem Plastikbecher und laufen da irgendwie weg und setzen uns irgendwo so an der Straße irgendwie hin. Und sie so, ja, okay, also ich wäre es vielleicht doch ganz nett, sich einfach irgendwo hinzusetzen. Das war schon echt lustig. So, aber ja, aber das Erlebnis irgendwie auf Tempelhofer Feld war auch so geil. Weißt du, dieses Wetter ist so absurd. Und wir kommen da irgendwie so an und es hieß so, ja, es soll den ganzen Tag lang Sonne sein. Ne? So das erste Mal. Sonst ja immer gesagt, jeden Tag soll es regnen, dann war immer die ganze Zeit nur Sonne, weißt du? Und diesmal so angesagt, nur Sonne. Wir so geil, wir gehen so aufs Tempelhofer Feld, wollen uns gerade unsere Skates anziehen, so, kommt mega der Regen, richtig heftiger Regen und Nike einfach nur so, nee, ich hab gar keinen Bock und ich so, ey, ich hab meine Skates hier durch die ganze fucking Stadt geschleppt, so, ich will heute skaten, ist mir egal, so, und dann haben wir uns erstmal untergestellt, auf einmal kommt mega die Sonne raus und wir so, okay, cool, dann let's go, so während wir die Skates anziehen, so, siehst du irgendwie schon so von Weitem so eine Wolke, wo es so runterregnet, so ein paar Kilometer entfernt und ich so, Nike, ich glaube das ist Regen und sie so, nee, das ist bestimmt nur die Sonne, die da durchscheint. Und dann war es echt insgesamt so, dass die ganze Zeit, ich glaube, wir waren so 2,5 Stunden oder so auf dem Feld und es war so immer so abwechselnd im 10-Minuten Abstand Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Und das Geilste war, aber ich habe das Feld noch nie so leer gesehen. Das war voll nice und immer wenn dann so Sonne war, sind wir so geskatet, wenn es geregnet hat, hat sich meine Schwester mal hinter so einem Stein versteckt, damit der Regen quasi, weil der so quasi so mit Wind kam und sie so, ja, hier, ich bin hier voll Windschatten und so, hier kann mich der Regen nicht treffen. Und ich habe einfach meine Regenjacke so einmal so über mich drüber, also einmal quasi falsch rum über mich drüber mit meiner Kapuze über meinem Gesicht und saß halt einfach so, meine Schwester so, das ist echt voll das traurige Bild. Und ich so, ja, aber ich will nicht angeregnet werden. Das war echt lustig irgendwie. Es hat auch irgendwie genervt. Und eigentlich war viel nerviger der Wind als der Regen, weil der Wind war so absurd einfach. Aber das ist halt Wind in Berlin. Also in Berlin ist es eh schon immer windiger als zum Beispiel im Vergleich zu Dresden. Aber auf dem Tempelhofer Feld ist einfach eine andere. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wo du da bist. So, da ist einfach so viel freie Fläche. Und der Wind ballert da so drüber. Also wie oft ich da irgendwie schon mal versucht habe, die Runde zu skaten und du einfach so die ganze Zeit gegen den Wind skaten musst. Und meine Schwester steht einmal einfach nur so und der Wind rollt sie so rückwärts. Ich habe so gelacht. Und sie so, guck mal, ich kann nicht mal, ich kann mich nicht mal hinstellen, ohne dass ich weggeweht werde auf Rollen.
Okay, das ist krass, das ist krass. Ich hasse aber auch den Wind, auch wenn du ein Fahrrad gegen Wind anfahren musst, ist echt so ein Sackgang einfach nur so.
Ja, echt nicht schön so. Aber ja, wo ich so dachte, so viel zu der Wetter-App, ne? So einmal sagst du Regen, also einmal sagst du Sonne an und dann kriegen wir sowas.
Ja, aber da kann man nicht vertrauen, das ist ja von der Regierung gesteuert. Das ist
richtig,
ja von der Regierung gesteuert. Da würde ich nicht mehr drauf achten. Ja, nee.
Mhm.
Ich habe mich letztens noch was anderes gefragt. Ja, manchmal fragt man sich ja so Dinge. Da habe ich mich so gefragt, Mensch, Cutie, warum heißt denn eigentlich der Vatertag Vatertag und ist am Christi Himmelfahrt? Why?
Aha.
So,
ja.
Na, diese göttliche Verbindung war mir nicht klar zwischen Bollerwagen und Gott. Und das habe ich heute tatsächlich nochmal nachgelesen. Also, Christi Himmelfahrt ist ja 39 Tage nach Ostersonntag.
Mhm.
Und hier geht's darum, bla bla bla, Zeitspanne der Apostelgeschichte, Neues Testament, 40 Tage nach Auferstehung zu seinen Jüngern gesprochen. Naja, gut. Auf jeden Fall ist er ja danach so in den Himmel aufgestiegen, ne? So, Jesus zu seinem Dad.
Himmelfahrt, ne?
Genau, richtig, Himmelfahrt, ja. Und Christi Himmelfahrt, oh krass, Christus ist in den Himmel gefahren. Irre.
Crazy shit.
Crazy. Leute, wie nennen wir den Tag? Naja, was ist denn da passiert? Hm.
Besser Himmelfahrt als Höllenfahrt, hä?
Ja, ja. Und genau. Und hier sagt man quasi, ja, klar, da ist hier der Sohn zurückgekehrt. Und deswegen wird der Vatertag, findet deswegen auch da statt. Der ist aber also ja, nicht gleich Feiertag da gewesen ist, hat es viele Jahre gedauert. Und früher war das auch ein Name dafür, Herrentag. Und das fand ich sehr witzig, weil eigentlich im Prinzip diese Herrentagsbezeichnung daher rührt, dass man das gesagt hat, weil der Eigentümer seinen Besitz umrundet hat, um seinen Besitzanspruch hervorzuheben und deutlich zu machen.
Hä? Wie nochmal?
Ja, ich weiß,
das ist irre. Umrundet?
Ja, genau. Also hier, meine Quelle war Fokus, falls sich jemand fragt. ein ebenfalls verbreiteter Name für diesen Tag ist der Herrentag. Und der Herrentag bezeichnet den Tag, an dem ein Eigentümer seinen Besitz umrundet hat, um seinen Besitzanspruch deutlich zu machen. Muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren, was damit auf sich hat, aber die Vorstellung ist großartig. Oh Leute, heute ist Christi Himmelfahrt. Ah, ist ja auch Herrentag. Wir müssen erstmal ums Haus laufen.
Vielleicht kommt daher die Sache mit dem Bollerwagen, weißt du? Den hast du dann so dabei,
ja,
weißt du,
während du so deinen Besitz umrundest. Das könnte sein. Fokus hat ja auch noch als These mit angebracht, das, was ich auch absurd fand, dass diese Wanderungen, Moderatoren einen Bezug zur Apostelprozession haben sollen, bei der die Jünger Jesu zum Ölberg zurückging. So, aufgrund des Matthäus-Evangeliums. Stell dir mal vor, so Jesus guckt so jeden Tag bei Christi Himmelfahrt von oben herab und denkt sich, ja, boah, was für Idioten, die jetzt wieder besoffen mit diesem Bollerwagen diesen Weg nachstellen. Oh nein, das ist so krass. Abgesehen davon, dass ich das sowieso auch total absurd finde. Also, wenn man sich jetzt mal bewusst macht, dass diese Tradition, also das ist von diesen, okay, wir ehren das, weil wir christlichen Glaubens sind, ne, und laufen diesen Weg lang oder machen eine Wanderung, um das irgendwie, ne, den Bezug dazu zu sehen und das aufrechtzuerhalten, bis hin zu, ja, ey, wir haben hier, hast du genug Bier gekauft, komm, geht her, da wollen wir Hacke um 10. Ja, bis dahin, Wahnsinn. Also, ich weiß auch nicht, ob das allen bewusst ist, dass das tatsächlich daher kommt. Auf jeden Fall ist es traurig, dass es ja bis zu diesem Punkt jetzt gekommen ist. Der Fokus empfiehlt auch noch, dass man ja den Bollerwagen auch mal schmücken soll, falls ihr Bollerwagen bisher sehr trostlos aussieht, sollten sie da schnell etwas Flieder schneiden und anbringen.
Geil. Ey, ich finde das auch so witzig, dass ich denke, mir war diese ganze Tradition mit diesem Wandern und hier Bollerwagen-Ding, ne? Ich habe das erst so als erwachsene Person gecheckt, dass Leute das machen. Weil ich meine, sorry, mein Vater ist Ausländer, weißt du? Der ist so, am Herrentag hat er ungefähr nie, das war halt immer so, keine Ahnung, wir haben ihm was zum Vatertag halt gemalt, weißt du? Und das war es ungefähr, was an diesem Tag passiert ist, weißt du? Und dann auf einmal, als ich dann so gehört habe, so Männergruppen ziehen mit so Bollerwagen, irgendwie gehen die wandern, war ich so, why? So, einfach weil in meiner Familie gab es sowas nicht. Ich glaube, beim Vater ist nicht mal klar, dass Leute sowas machen. So, und vor allen Dingen, mein Vater hasst Wandern. Also von daher, du wirst den eh nicht kriegen damit. So.
Also es ist halt auch, also ja, ne, klar, der Bezug immer, dass ich zu früher gemacht habe, aber zu dem, was jetzt gekommen ist, es lässt sich ja auch keine klare Linie ziehen. Ne? Also wenn jemand anderen das erzählst und sagst, ja, da ist auch Vatertag an Christi Himmelfahrt und was macht man da traditionell? Naja, da treffen sich eine große Gruppe von Menschen, die sich sehr männlich fühlen und laufen da rum und betrinken sich bis zur Besinnungslosigkeit und sind am Nachmittag rotzbesoffen.
Und haben Bollerwagen dabei.
Also als und haben da ihre Kästen drauf und hören lautstark Musik, um alle anderen Menschen zu nerven und schneiden noch schnell Flieder bei der Nachbarin ab, damit der Wagen hübsch aussieht. Das ist irre halt auch.
Also so, wirklich. Ich glaube, so, genau so hört sich das für meinen Dad an, der sich so denkt, so, warum? Das ist doch total der Bullshit. So. Weißt du, ganz ehrlich, wenn ich betrinken willst, kann ich auch zu Hause betrinken. So, nee, stattdessen willst du irgendwie durch den Wald latschen mit einem fucking Wagen? So, what the fuck is wrong with
you? Ja, um was zu zelebrieren, ne? Also das ist ja auch immer die Sache, dieser Männertag oder Vatertag oder früher Herrentag, da fände ich es noch besser, wenn alle Leute irgendwie ihr Eigentum runden. Manfred, warum läufst du um dein VW? Naja, das macht man so. da finde ich das irgendwie noch besser, aber ja, diese Halbstarken oder keine Ahnung, wo man so denkt, boah, Alter, du bist 16, was ist mit dir? Ja, keine Ahnung. Ich meine, stell dir mal das Äquivalent vor, wenn das Frauen am Frauentag machen würden.
Das wäre schon ein bisschen lustig.
Das wäre super, super absurd, so krüllende und pöbelnde Frauentagsgruppen. So quasi der High-Peak von hier Junggesellenabschieden oder so.
Oh Gott.
Die dann überall so an Ecken lauern und so Männer anpöbeln, die vorbeilaufen. So.
Ja. Oh mein Gott, das wäre so lustig.
Ja, das wäre wirklich ein Video. Ja, wie habe ich mich das gefragt und jetzt ist hier die Begründung dafür da. Ja, wir haben heute ganz viele Kategorien. Wir haben, wie versprochen, eine neue Kategorie. Und wir starten aber erstmal mit unserer allseits beliebten Kategorie, der What the Fuck Moments.
Sind so, Welt, lass mich nur. Okay. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
Whoop, whoop.
So, ich weiß nicht, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay, also ich versuche ja immer nicht so krass deprimierende What the fuck Moments zu nehmen, weil mich ganz viel deprimiert, was in den Nachrichten ist. Deswegen ein What the fuck Moment, den ich erst letztens hatte, weil das erst letztens beschlossen wurde. Und zwar hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen zum autonomen Fahren, dass nur noch der Bundesrat zustimmen muss. Und zwar soll 2022 Deutschland das weltweit erste Land sein, wo quasi autonom fahrende Autos normal eingesetzt werden können. Also so Regelbetrieb nennt man das. Und in erster Linie ist zwar für so gewerbliche Fahrzeuge, na, das heißt Busse und Lieferwagen, aber ja, grundsätzlich soll das auch in die Privatautos dann mal übergehen und das finde ich irre. Ich finde das so irre.
Aber was heißt denn das genau?
Also dieses autonome Autofahren, das ist in verschiedene Kategorien gegliedert und die, und das muss man glaube ich auch so ein bisschen wissen, aktuell ist quasi auch ein teilautonomes Autofahren schon zugelassen, und zwar das sind dieses assistierte Fahren. Mhm. Ne? Also es gibt hier, habe ich jetzt heute gelernt, es gibt vier verschiedene Level. Das Level 1, assistiertes Fahren, dann teilautomatisiertes Fahren, zum Beispiel, dass das Auto die Spur hält, bei Abstand bremst und automatisch beschleunigt.
Ja.
Ne? Das ist so Level 1 und Level 2. Und das ist sowas, ist zum Beispiel schon zugelassen. Ne? Also kennt vielleicht auch manche Leute, die so ein Auto haben. Ich finde das ja immer super, wenn ein Auto mir so viele Sachen abnimmt, weil der Straßenverkehr echt anstrengend ist. Und dann gibt es so Level 3, das ist hochautomatisiertes Fahren. Und da hast du einen Staupilot, Verkehrssituationen werden vom Auto selbst schon ziemlich krass erkannt. Mhm. Und der Fahrer darf quasi kurz, oder Fahrerin darf quasi kurz sagen, hier, ich guck mal in meine Handy-App, was hier so abgeht, ja, ne? Und guck mal kurz weg. So, und bei Level 4, dann ist das tatsächlich totale Kontrolle vom Auto über den Straßenverkehr. Mhm. Also da kannst du auch dahinter hocken und mit zocken.
Also genau, Autopilot quasi.
Autopilot, richtig, aber du kannst quasi sozusagen, schaltest dich auch noch ein bisschen mit ein. Aber das ist schon, warte mal. Ja, du kannst das vollständig abgeben. Alle anderen Inhalte sind mit drin. Ach, und der Parkhauspilot. Warum ist der Parkhauspilot extra? Ja, aber es ist schon automatisiertes Fahren, steht hier. Naja, gut, auf jeden Fall Level 5 ist aber das Vollständige. Also bei Level 4 hast du alles, was vorher drin ist, zusätzlich Parkhauspilot und kannst auch teilweise die Kontrolle abgeben. Mhm. Und beim autonomen Fahren, das ist das, was ich gemeint habe, mit diesem vollständigen Fahren ohne Fahrer. Also verstehe. Level 5.
Ja. Ja, was halt interessant ist, ist, dass mein Cousin an solchen Sachen mitgearbeitet hat oder auch immer noch mitarbeitet.
Ja.
Weil der ist ja Ingenieur, wie nennt man das hier, Elektroingenieur oder sowas. Und der hat mir das nämlich mal erzählt, weil ich war nämlich auch mal bei seinem Arbeitsplatz so, und da hat er mir das mal irgendwie so gezeigt quasi. Und der hat mir dann auch so Sachen gezeigt irgendwie, dass es dann so Autos geben wird, die quasi, also die lernen können, denen du das einstellen kannst, dass die aus der Garage selbstständig rausfahren und vor deinem Haus halten, sodass du einsteigen kannst. So, und ich war so, what the fuck, so. Und er hat genau diese Sachen eben auch erklärt, irgendwie mit dem Spur halten und bla, und Abstand irgendwie erkennen und selber beschleunigen und so. Das sind alles Sachen, an denen hat mein Cousin auch mitgearbeitet. So, ne? Finde ich ja total krass. Okay, wow, jetzt geht es so richtig ab. Hat er mir gar nicht erzählt.
Ja, also das ist wirklich krass. Also ich finde das auch, man kennt das ja immer so meistens aus Filmen, so Science-Fiction-Filmen und so. Also die haben jetzt nicht nochmal ganz genau explizit gesagt, was im Gesetz steht, aber auf jeden Fall soll das Gesetz 2023 wieder angepasst werden, weil das dann quasi auf die höheren Ebenen der europäischen Gesetzgebung und der UN-Ebene auch anpassen wollen, was ja auch Sinn macht. Nach dem Motto ist jetzt so Deutschland, okay, wir fangen jetzt erstmal an. Also aber anscheinend ist hier schon auch dieses Level 5 zugelassen dann, aber eben erstmal eingeschränkt für Busse oder ähnliches. Ne? Ja. Die Frage ist auch, wie sehr man das dann nutzt, aber ich denke, dass viele dieser Sachen auch praktisch sein können. Ich denke, es ist immer noch ein komisches Gefühl, okay, man steigt irgendwie dann ein. Also das wird, glaube ich, das erste Gefühl, man steigt ein und das Auto macht alles selber. Ich bin ja großer Westworld-Fan und da ist es natürlich in dieser Welt schon lange gang und gäbe, dass man irgendwelche Autos ruft, da einsteigt und man wird da abgeholt auch. Ne?
So. Ja, das Ding ist halt irgendwie das, was mein Cousin mir damals erklärt hat, so, ne? Was nämlich, glaube ich, Sinn macht irgendwie in dem Zusammenhang, ist, dass er hat früher halt irgendwie für so Luftfahrtentwicklung bla irgendwie gearbeitet. gearbeitet. Und bei Flugzeugen gibt es sowas ja schon. So. Und das Ding ist, man hat ja festgestellt einfach, dass es ja sehr viel wahrscheinlicher ist irgendwie, dass dir was in einem Autounfall passiert, weil es halt viel mehr Autounfälle gibt, als dass Flugzeuge irgendwie abstürzen oder irgendwas so, ne? Weil Fliegen halt einfach sehr viel sicherer ist als Autofahren. So. Ja? Und das Ding ist halt quasi, die Idee ist quasi Autofahren dadurch sicherer zu machen. So, weil wenn es quasi ein Auto gibt, was von sich aus eben erkennt, oh, hier ist eine Situation, wir müssen jetzt bremsen, wenn du nicht bremst, zum Beispiel, ne, dass damit halt sehr viel mehr Unfälle quasi vermieden werden können. Auch. Ne, weil es halt auch noch eine Maschine gibt oder eine, keine Ahnung, künstliche Intelligenz, die halt irgendwie checkt, so, hier funktioniert was nicht. Ne? Da sind auch so Sachen, wie zum Beispiel, was er mir erklärt hatte, ist, dass wenn du zum Beispiel fährst, der Sekundenschlaf erkennt. Also es ist dann sowas, das scannt dann deine Augen, deine Körpertemperatur und so ein Kram und erkennt halt, wenn du so wegnickst. So, und macht dann quasi so ein Alarmgeräusch. Also zum einen zieht es dich wieder in die Spur, aber es macht halt ein Alarmgeräusch, dass du zur Seite fahren sollst, um zu schlafen. Zum Beispiel, ne?
Ja.
Halt solche Sachen irgendwie, dass so eine Sache, es klingt zwar alles super abgespaced, finde ich, so, aber es ist quasi die Idee, dass das halt Autofahren sicherer macht und so weniger Unfälle passieren.
Was ja auch logisch ist, also man muss halt auch wirklich sagen, dass die Technik Dinge schneller und besser erkennt. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt auch diese Reaktion, ich habe ja eine Sprachreaktionszeit, um zu bremsen, ne? Das ist für meine Fahrschule und überall erklärt, wenn ich die Situation sehe, dann muss ich immer die Reaktionszeit noch mit einrechnen und dann natürlich habe ich diesen langen Bremsweg dann auch noch. Ne? Und wenn das System erkennt, alles klar, wow, vor uns muss jetzt jemand abrupt anbremsen und auf einmal ist dieser Abstand nicht mehr gewahrt, dann kann diese eine Sekunde vielleicht, die das Programm schneller reagiert, auch echt schon einen schlimmen Unfall verhindern. Voll. Also ich bin absolut dafür, weil es gibt so viele Autounfälle und ich persönlich habe auch nicht so Bezug zum Auto, wie einige Deutsche den haben, dass das Auto quasi wie so ein geliebtes Haustier der Familienmitglied ist, ne? Die Auto fahren hochheben, ne? Und ja, wir müssen mit 250 auf der Autobahn rumfahren, Auto fahren, krass, krass, krass und sich dadurch vielleicht eingeschränkt fühlen. Ich meine, es ist ja eine, wie soll ich, also es ist ja ein Angebot, ne? Das heißt nicht nur, weil jetzt Sachen zugelassen sind, dass natürlich jetzt alle Autos autonom fahren, ne? Aber die Industrie hat natürlich auch diese ganzen Systeme, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind natürlich auch in vielen Autos jetzt schon verbaut, aber viele Leute wollen das halt auch. Also zum Beispiel mich stresst immer noch einparken, total, so, weil ich denke so, boah, ich weiß nicht, ob ich diese Lücke reinpasse. Ich habe tatsächlich sehr schlechtes räumliches Wahrnehmungsvermögen, so, ich kann die Abstände sehr, sehr, sehr schlecht immer einschätzen und das ist für mich absoluter Traum, dass ich irgendwo draufdrücke, mich zurücklehne und denke so, Motherfucker, jetzt park hier ein. Ne? Diese kleine Mini-Lücke. Also ich finde das großartig. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch bald mit ein Auto. Ich habe ja ewig dieses Teilautosystem, was ich immer noch großartig finde. Man meldet sich irgendwo an und ich kann mir jederzeit ein Auto buchen, was ich brauche. Und aber wahrscheinlich melde ich mich jetzt quasi mit an. Das ist nicht mein eigenes Auto dann, auf ein Elektroauto. Und da bin ich auch mal gespannt. Das hat dann auch viele fancy Systeme und Kram und natürlich diese ganze Kameraeinstellung, 1000 Piepsgeräusche fürs Einparken. Aber Elektroautos habe ich ja persönlich, also als Fußgängerin, immer viel Angst davor, weil man die ja nicht so gut hört. Ne, oder als Fahrerfahrerin, weil manchmal verlasse ich mich auch auf das Geräusch, was so ein klassisches Auto macht. So.
Absolut.
Abgesehen davon, dass ich auch weiß, dass es nicht die Lösung ist der Probleme, der Umweltprobleme. Lithiumbatterien sind mega scheiße, der Abbau ist furchtbar. Aber es ist, wir kommen sowieso nicht vorbei, diese Mobilität, dass so viele Personen, so viele Autos haben, wenn wir das nicht einschränken, ist sowieso alles kacke. Also das ist ja auch den Lasten der Straßen und so. Aber nichtsdestotrotz, das wollte ich mir jetzt erzählen, das war einer meiner zwei What-the-fuck-Moments, dass das tatsächlich jetzt losgeht und auch auf Straßen einem begegnen kann. Und ein anderer What-the-fuck-Moment, der eigentlich total alt ist, also richtig alt, aber der jetzt wieder auf Twitter hochgespielt wurde, ist die Uni-Bescheinigung von Recep Tayyip Erdogan. Vom Präsident der Türkei. Und zwar wurde hier gesagt, hier, weil es war ja wegen Baerbock, ne, mit diesem ganzen Uni-Abschluss und alle schleichen ja da rum. Und ja, ich muss die Debatte jetzt nicht nochmal aufmachen, die ja immer dann entsteht. Giffey ist jetzt ja, glaube ich, auch zurückgetreten.
Ja.
Deswegen, und ja, aber auf jeden Fall kamen dann Leute auf Twitter, die dieses Uni-Abschluss von Erdogan gepostet haben, gesagt haben, naja, Leute, das ist jetzt auch nicht ganz koscher. Und da habe ich aber nachgegoogelt und dachte so, krass, 2016 hat der Spiegel schon darüber geschrieben. Und zwar ist das Absurde an diesem Dokument, dass es im Jahr 1981 ausgestellt wurde von der Marmara-Universität, aber diese wurde erst 1982 gegründet. Dann der Dekan und der Rektor, die das unterschrieben haben, die haben auch erst 1982 der Abend überhaupt angetreten. Mhm. Dann haben Grafiker gesagt, Moment mal, dass hier die Schriftart und so, in der das die Blumen verfasst ist, die war 1981 noch gar nicht auf dem Markt. Die gab es noch gar nicht.
Okay.
Und die Nahverkehrsgesellschaft der Stadt Istanbul, die sagt quasi total voller Stolz, dass Erdogan bis 1981 voll beschäftigt bei dem war. Und dann haben natürlich die anderen gesagt, Moment mal, ne? So, die mit dann auch in dem Parlament da rumsitzen, hallo, vielleicht ist das eine Urkundenfälschung. Also nur so eine Vermutung.
Könnte sein.
Könnte sein. Und naja, aber so richtig geklärt wurde das nicht. Die Wahlkommission lädt dann also bis jetzt noch weitere Anträge ab zur Prüfung dieser Echtheit dieses Dokuments. Und naja, und es war halt 2016, dann war das schon eine Debatte gewesen. Und jetzt sind wir 5 Jahre später und dann kramen Leute das mal wieder raus. Aber offensichtlich hat sich ja nichts daran geändert, weil nämlich, deswegen ist das so brisant, theoretisch ist das so in der Türkei, dass man, um diesen Posten ausführen zu dürfen, braucht man quasi 4 Jahre Uni sozusagen. Mhm. Und die hätte er eigentlich gar nicht, Erdogan. So, ne? Und ja, das, genau, sie müssen, die Staatsbürger müssen älter als 40 sein und mindestens 4 Jahre Studium nachweisen können. So.
Okay. Also ich meine, ich finde es zwar bescheuert, dass man ein Studium braucht, aber okay, wenn das die Regel ist.
Ja, aber hier ist, ich meine selbst auch, hallo, wer auch immer das gefälscht hat, man kann doch nicht, das ist so dilettantisch ja auch, ich kann doch nicht ein Datum draufschreiben, wo die Uni noch gar nicht gegründet wurde.
Das, also das zumindest ist wirklich schlecht, ja.
Oder diese Information muss ich doch zumindest in Erfahrung bringen.
Ja.
Ja, okay, das waren meine What the fuck Moments.
Ja. Ich bin auch so ein bisschen irgendwie zwiegespalten. Also ich habe zwei What-the-fuck-Moments. Also der erste ist mal was Leichtes. Also so leicht ist es doch gar nicht. Aber wie bei mir, ne, ich irgendwie mit meiner YouTube-Sucht werden ja immer mal so Sachen irgendwie an mich herangespült. Und jetzt habe ich mir so mehrere Beiträge zum Thema Gliedmaßenverlängerung reingezogen. So, also das weiß ich, als hätte ich das vorher irgendwie noch nie gehört, so. Aber es war schon nochmal irgendwie abgefahren, so, ne? Wie Leute quasi, die sagen, okay, ich denke halt, ich bin zu klein. Gibt's halt irgendwie, ich glaube, 11 verschiedene Länder irgendwie auf dieser Welt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo du quasi, also unter anderem auch Deutschland eben und die USA und Großbritannien und ich weiß nicht irgendwie was noch irgendwie alles. Und genau, und wo du quasi dir deine Beine, aber auch Arme halt verlängern lassen kannst. Und das ist halt echt mega die abgefahrene Geschichte, so, ne? Weil das ist halt, das basiert auf einer Art und Weise, die halt schon super alt ist, ne? Also nicht, als hätte sich das jetzt krass weiterentwickelt, sondern es ist auch immer noch genauso brutal wie irgendwann vor 50 Jahren, als irgendjemand die Idee hatte, dass man das machen kann. So, was echt abgefahren ist. Weil dir ja einfach so, dir werden ja die Beine gebrochen, so, und dann werden dir halt irgendwie da so riesengroße Foltergeräte in deinen Knochen eingebohrt, so, die ja dann auch so außen so dran sind. Und dann musst du so jeden Tag die Schrauben so ein bisschen drehen, damit das auseinandergezogen wird. Und das ist krass. So, das ist echt, das ist super brutal einfach. Das ist so hart brutal, ne? Und quasi ist dann so, quasi wenn du dann irgendwie an dem Punkt bist, dass halt das irgendwann dann einfach verheilt, ne? Wie halt ein Bruch. Dir wird halt auch sowas eingesetzt, ne? Was dann halt irgendwie da halt mit wächst irgendwie. Keine Ahnung, ich bin jetzt keine Expertin oder so, ne? Und ja, und dann werden dir halt die Beine gebrochen und dann kannst du halt irgendwie so bis zu 10 Zentimeter oder so größer werden. Über Monate von Schmerzen. So, wo ich so dachte, echt abgefahren. Da habe ich irgendwie einen Beitrag gesehen von jemandem, der halt irgendwie kleinwüchsig ist. Und wo die Eltern gesagt haben, so, fand ich erstmal super absurd, das Interview mit dieser Mutter, also der Mensch ist jetzt schon erwachsen, so, ne, aber die Mutter auch so, ja, und so, und wir dachten, das wäre irgendwie eine gute Idee, weil diese Welt ist halt nicht für kleine Menschen gemacht, und so, und wenn du halt irgendwie unter 1,50 bist, so, dann ist diese Welt halt definitiv nicht für dich gemacht, so, als Erwachsener, und war dann so, ja, aber ich meine, im Endeffekt so, wir fanden das halt alles eine gute Idee, aber genau, unser Sohn, der musste ja auch zustimmen, und ich denke mir so, musste auch zustimmen? Ist das nicht die einzige Person, die das entscheiden sollte, ob die das will? I mean, strange, aber okay, gut. Fand ich irgendwie echt abgefahren. Und bei ihm war es halt so, dass halt auch die Arme verlängert werden mussten. Weil, musst du ja auch überlegen, weißt du, wenn du jetzt nur deine Beine verlängerst, weil du größer werden willst. Also das hebt ja dann auch so ein bisschen das Gleichgewicht auf, quasi, wie so die, das, ne, das, der, wie sagt man irgendwie so, halt, sieht ja komisch aus, wenn du auf einmal längere Beine hast und deine Arme immer noch kurz sind.
sozusagen. Das würde ja merkwürdig aussehen. Und das heißt, er musste halt irgendwie über 5 Jahre sich halt mehrfach die Beine und Arme brechen lassen und mit so Foltergeräten irgendwie sich da größer machen lassen. So. Und ich dachte, also ich frage mich da wirklich, ob es das wert ist. So, ich weiß nicht. Also ich glaube, das sind einfach Schmerzen. Ich glaube, es gibt wenige Schmerzen, die schlimmer sind als das. Kann ich mir irgendwie vorstellen.
Aber hat derjenige jetzt das auch nochmal nach der Behandlung gesagt, wie er das jetzt fand? Oder ist er jetzt zufrieden? Oder?
Ja, also das Ding ist irgendwie, er ist jetzt schon zufrieden wohl, aber hätte er gewusst, wie schlimm das wird, hätte er es nicht gemacht. So.
Ja, okay.
Aber das Ding ist halt, wenn du dann einmal dabei bist, also du kannst ja dann schlecht dir anders überlegen, um es mal so zu
so, sagen. So, nö, das reicht, das sind jetzt ein paar Millimeter. So. Also ja, ich muss sagen, das stimmt schon, dass die Welt jetzt nicht unbedingt für kleine Menschen gemacht ist, aber ich bin ja auch nicht so groß und ich würde schon sagen, dass man auch mit 1,50, aber auch mit 1,40 ja, doch relativ gut zurechtkommt. Also das ist halt, ja, die Schmerzen im Gegensatz zu, okay, ich komme nicht an die Erbsensuppendose im Supermarkt ran. Mhm. Wenn man das mal so gegenstellt, klar, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wenn man natürlich wirklich eine sehr geringe Körpergröße hat. Ja. So, das weiß ich nicht. Aber zumindest würde ich jetzt auch, wenn ich für mich spreche, als nicht sehr großer Mensch, denken, nee, also das ist diese eingeschränkte Lebensqualität, die auch sehr lange ja hat. Ne? Und klar, es gibt Momente, wo ich da denke, oh mein Gott, ich hasse dich, Typ, der dieses Paket in die Paketstation reingetan hat und es ganz hintergeschoben hat und ganz hoch reingetan hat. Ja. Ja, und im Supermarkt stelle ich mich auch dann immer auf so unterste Regalbretter und springe dann hoch, wenn ich dann Sachen von oben haben will. Ja. Aber es geht. Weil das mache ich auch nicht mit Leuten sprechen und sagen, hallo, sehen Sie das? Der Joghurt ist da oben und ich bin hier. Könnten Sie? Das mache ich auch nicht. Ja. Aber ist auf jeden Fall abgefahren. Klar, irgendwie auch cool, dass man das machen kann. Ich finde sowieso irre, was man jetzt alles machen kann.
Ja.
Aber das ist ja eine Wahnsinnstortur auf jeden Fall.
Auf jeden Fall richtig krass, richtig eklig. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie wohl gehört, es kommt eben auch darauf an, irgendwie zu was für einem... Also ja, bei was für einem Arzt du das halt machen lässt, dass es halt irgendwie auch voll die Stümper gibt und so, ne? Und dann bist du halt irgendwie für dein Leben lang, kannst du irgendwie dann deine Beine nicht mehr benutzen oder sowas, ne? Wenn da halt Sachen schief gehen, was halt passieren kann, so, ne? Also es ist halt auch irgendwie risky, sowas halt zu machen. Und von daher bin ich halt schon so ein bisschen so, wow. Also ich meine, dann muss dein Leidensdruck schon echt wirklich hoch sein, irgendwie, glaube ich, dass du dir das antust. So, und irgendwie ist halt wohl so, es gibt halt, also wenn es halt irgendwie gut gemacht ist und so und bla, dann ist es natürlich trotzdem schmerzhaft, aber halt nicht so krass. Aber wie gesagt, bei dieser Person irgendwie, wo ich diesen Beitrag gesehen habe, so, da war es halt richtig, richtig schlimm. Also, und wenn du überlegst, halt ist ja eine Sache irgendwie mit, du hast mal irgendwie eine OP oder so und dann geht's dir irgendwie mal einen Monat scheiße oder so, im Vergleich zu, es geht dir jahrelang, hast du einfach nur Schmerzen die ganze Zeit und bist du heftig auf Morphin, damit du irgendwie klarkommst, so. Also,
Ja, und die können ja, also wie muss ich mir das vorstellen, müssen die ganze Zeit auch auf Krücken oder am Rollstuhl gehen, weil die haben ja dieses Metall oder diese Streckgeräte in sich drin.
Das haben sie nicht so richtig gezeigt tatsächlich. So, aber ich glaube schon, dass du dich jetzt nicht so, also ich glaube nicht, dass du jetzt wirklich viel gehen kannst und so, ehrlich gesagt. So, also ich kann mir schon vorstellen, dass du vor allen Dingen viel liegst, um es mal so auszudrücken. So.
Ja.
Also, das schon, ich meine, wie das halt so ist, wenn du zwei gebrochene Beine hast, so, also das ist halt so ein bisschen schwierig, glaube ich, dann irgendwie dich zu bewegen. I don't know, so, ne? Bin ich abgefahren. Ja, ich habe jetzt irgendwie auch gerade nochmal irgendwie über meinen zweiten What-the-fuck-Moment nachgedacht und bin so, ich glaube, ich will das Thema eher doch umgehen, so, ne? Also, es ist auch relativ offensichtlich irgendwie, das geht um den Nahostkonflikt. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Thema, wo ich so denke, ich habe da auch viele Gefühle zu. Aber weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl so, ich weiß nicht, ob auch das der richtige Ort ist, irgendwie darüber zu sprechen, merke ich irgendwie so gerade. Ich kann vielleicht irgendwie nur ganz kurz sagen, irgendwie, dass ich halt krass geschockt irgendwie einfach bin davon irgendwie, was auf Social Media abgeht. So, also das ist für mich einfach irgendwie so unabhängig irgendwie von diesem, also nicht unabhängig natürlich von dem Konflikt, aber die Art und Weise irgendwie, wie Menschen da agieren, vor allen Dingen Menschen hier aus Deutschland, so, finde ich richtig schräg. Richard schräg einfach. Und es ist echt an dem Punkt irgendwie, wo ich so bin, so, ich will eigentlich gerade gar nicht irgendwelche sozialen Medien irgendwie konsumieren, weil ich mich jeden Tag einfach nur aufrege. So, weil ich es jeden Tag
einfach aber was meinst du da? Die Positionierung, die Art des Postings?
Ja, alles einfach. Ja, weißt du, also zum einen irgendwie, dass halt alles irgendwie so überschwemmt wird, so. Und auch irgendwie dieser Pressure, sich halt irgendwie dazu zu äußern, zu einem Thema, wo ich glaube, das ist so heftig komplex. Ich glaube, dass die meisten Leute, die irgendwas irgendwie dazu posten, nicht wirklich eine Ahnung des Ausmaßes der vollständigen Geschichte und all dieser Sachen einfach haben, um sich wirklich eine, wirklich irgendwie eine Meinung dazu zu haben, die fundiert ist. Weißt du?
Ja, so, das absolut, ist halt einfach mein Eindruck. Absolut, absolut. So. Ich lese das auch, gleich mal auf Social Media unterwegs, da ist schon recht, man kommt gar nicht dran vorbei, was da Leute schreiben und dass auch einige Leute da, die eine große Reichweite haben, auch bedrängt werden oder Nachrichten gepostet haben, wo die richtig beleidigt werden, weil die sich nicht äußern. Ja. Und ich maße mir auch absolut nicht mal ein paar Prozent an, irgendwas Fundiertes darüber sagen zu können, weil das ist, wie soll ich das sagen, weil ich auch glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigen und man müsste sich wirklich richtig Zeit nehmen, das zu lesen, mit Leuten zu sprechen, die das betrifft. Und selbst dann, ne, würde ich mir auch nicht mal anmaßen, die Meinung darüber zu haben. Ja. Aber ja, es ist leider wahrscheinlich auch, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt so Black Lives Matter irgendwie abgelöst. So.
Ja, und aber das Schlimmste ist eigentlich, ich mache das ja gar nicht mal so oft, ich bin jetzt Leuten entfolgt auf Instagram. Unter anderem gibt es irgendwie so eine Instagram-Seite, der ich irgendwie lange gefolgt bin, die heißt Berlin Ausländer Memes. Und immer halt mit so lustigen Memes und so. Und der hat halt irgendwie dann so ein Meme gepostet. So, da gibt dieses bekannte Meme irgendwie, wo da so eine Frau vorbeiläuft, dann hast du so den Typ mit seiner Freundin und der guckt der so hinterher, ne? So, ja, das ist irgendwie ein Meme, was tausendmal benutzt wurde. So, und da hast du halt dieser Typ quasi, der diese Freundin an der Hand hat, so, ne? Dieser Typ ist halt irgendwie, keine Ahnung, Linke. Die Frau, die vorbeiläuft, der hinterher guckt, ist irgendwie Black Lives Matter. Und die Person, die an der Hand hat, die halt entgeistert ist, dass er sie nicht beachtet, ist halt irgendwie, sind halt quasi so die Palästinenser, weißt du? So, und dieser ganze Konflikt irgendwie da so, ne? Und halt so diese und dann halt mit so der Ansprache von wegen so, ja, bei Black Lives Matter so habt ihr irgendwie alle was gesagt so, und jetzt auf einmal solidarisiert ihr euch nicht. Und wo ich so denke, warum muss man solche Dinge in Konkurrenz stellen? Finde ich richtig assi. Richard Assi, so, weil ich denke irgendwie, dass so grundlegend irgendwie Kämpfe auch zusammengehören, natürlich, aber ich denke, du fängst irgendwie an, da irgendwelche Menschen gegeneinander auszuspielen, irgendwelche unterschiedlichen Courses irgendwie zu nehmen, um dann zu sagen, ja, okay, das findet ihr okay und das aber nicht, wo ich denke, das ist Bullshit. Dann habe ich im Nachhinein auch rausgefunden, irgendwie, es gibt jetzt auch einige, die diese Seite mehr oder weniger boykottiert haben, weil halt, das ist halt einfach ein weißer Dude, der diese Seite betreut. Weißt du? Und wo ich so denke, so, ja, klar bist du auch hier Ausländer, wenn du aus Kanada kommst. So, aber der Punkt ist halt einfach so, du hast halt einfach zu dem Ding einfach mal nichts zu sagen. So, ja. Und einfach mal die Fresse zu halten. Da war ich einfach so, Junge, geh mir aus den Augen, so, du nervst mich einfach hart. Und das sind halt all diese Dinge, ne, eben dieser Druck, der da irgendwie aufgebaut wird, dass sich Leute, die eigentlich nicht informiert genug sind, keine fundierte Meinung haben können auch zu dem Thema, sich aber trotzdem eine Meinung dazu bilden. Und wo ich so denke, das ist für mich einfach nur sinnlose Meinungsmache, so, wo es einfach nur noch darum geht, so, ja, okay, entweder will ich zu dem Lager oder zu dem Lager gehören. Und ich denke, ja, aber beschäftigt sich auch irgendjemand mal irgendwie damit, worum es hier irgendwie wirklich geht? Und was ich halt noch am absurdesten an der Sache finde, ist irgendwie die Tatsache zum einen, wie du auch gesagt hast, dass eigentlich nicht wirklich darauf gehört wird, was Leute irgendwie, die sich wirklich lange damit beschäftigt haben, die selber betroffen sind, was die irgendwie sagen, was Juden in Deutschland dazu sagen, beispielsweise, so, was Muslime und Palästinenser in Deutschland dazu sagen. Das sind einfach Dinge, die werden einfach eiskalt ignoriert, so, wo ich denke, finde ich komplett abgefahren. Und noch absurder, für mich halt irgendwie ist so dieses, es wird so wenig darüber reflektiert, was denn die eigene Rolle, also die Rolle der europäischen Länder, vor allen Dingen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, na, in diesem Szenario ist. Weißt du? Weil ich denke so, das eine Sache, wie ich sage, da ist dieser Konflikt, da und darum geht es und das und das und das ist da. Aber die Tatsache ist, das wäre sowieso alles überhaupt niemals so gewesen, wenn diese drei Länder, die ich gerade aufgezählt habe, sich in der Vergangenheit ganz anders verhalten hätten. So, das ist ein hausgemachter europäischer Konflikt eigentlich, der dort stattfindet. So, und das ist halt was, wo ich so denke, da sehen wir nämlich wieder irgendwie, wie Menschen halt einfach hart nicht irgendwie sich selber ihre eigenen Privilegien und das irgendwie mal reflektieren, ihr Weißsein reflektieren und all das, weißt du, weil man sich nämlich eigentlich nicht mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen möchte. Und das ist halt was, wo ich denke, wenn ihr schon alle irgendwie was dazu zu sagen habt, So, dann sag doch vielleicht mal irgendwie so, ey, ist richtig assi, ist richtig assi gewesen, Holocaust, ist richtig assi gewesen irgendwie, dass Großbritannien irgendwie in einem besetzten Gebiet einfach gewütet hat, wie sie wollten, einen Konflikt absichtlich haben eskalieren lassen, um sich dann zu verpissen, so, weißt du, und Frankreich genauso, weißt du, ich denke, wo ist denn die Kritik? Wo ist denn die Kritik irgendwie an deinem eigenen Scheißland irgendwie, die diesen Konflikt überhaupt erst verursacht haben, ihr Trottel, weißt du? Und das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, darüber redet irgendwie keiner. So. Und das finde ich haarschräg. Weißt du, irgendwelche, keine Ahnung, privilegierten weißen Europäer, die sich hinsetzen und sagen, guck mal, die da machen das und die sind gut und die sind böse. Und ich denke, halt einfach die Fresse. Ganz ehrlich. So. Das ist halt mein Gefühl irgendwie dazu. Deswegen, wie gesagt, ich will gar nicht irgendwie im Detail darauf eingehen, irgendwie, was meine Haltung dazu ist. Ich habe eine Haltung dazu, so, wo ich aber eben auch denke, ich glaube nicht, dass die fundiert genug ist, irgendwie, dass ich glaube, dass ich die ins Internet kotzen muss. So, ja. Ne? Und ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich finde es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, aber vielleicht muss man auch nicht, wenn man eigentlich nicht genug Plan hat, alles ins Netz kotzen. So, das ist halt irgendwie das, was ich denke. Und ich denke halt irgendwie auch, wir haben das ganz gut gesehen während Black Lives Matter letzten Jahres. Wo ja jeder irgendwie auch dachte, er muss irgendwas dazu posten. Wo ich denke, ihr alle habt keinen Plan von dem, was ihr eigentlich redet. So.
Ja,
aber Hauptsache, ihr fühlt euch jetzt geil, dass ihr halt irgendwas dazu gesagt habt. Ja,
ja, ja, ja, also, genau. Deswegen meine ich mir so mit ablösen. Ne? Es gibt so, also wie soll ich das sagen, so wie Trends, wie furchtbare TikTok-Trends, wo dann auch auf einmal so solche Trends, dieser Nahostkonflikt, der ist ja die ganze Zeit da. Ne?
Eben, ist ja nichts Neues.
Genau, richtig. Und Black Lives Matter ist, die Probleme sind auch die ganze Zeit da. Es gibt richtig. So viele Dinge, die ganze Zeit einfach da sind. Ja. Und dann interessieren sie mal Leute für, weiß ich nicht, einen Monat, wenn überhaupt. Richtig. Ja, da wird wieder von allen Stellungnahmen verlangt. Und ja. wo ich auch ganz ehrlich bin, was nützt denn das? Mhm. Wenn irgendjemand, der wirklich gar keine Ahnung dazu hat, dann irgendwie eine unfundierte oder komische Meinung oder irgendwas raushaut, dann lesen das wieder Followerinnen und können sich auch wieder nicht richtig weiterbilden. Also das ist ja mal das Absurde. Es wird ja, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich habe das Gefühl, es wird selten auf Quellen verwiesen, wo man sagt, okay Leute, ich kann nichts dazu sagen, versucht euch mal selber wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder möchte dazu öffentlich nichts sagen. Und auch bei dieser Black Lives Matter Bewegung war es ja am Anfang, ich meine, es hat sich ein bisschen geteilt, aber es war trotzdem so, dass ja auch wieder dieser Anspruch der Weisen und so, ich habe jetzt Ahnung oder bla, und ich bin auch immer noch sehr kritisch, wenn es darum geht, um so Support-Sachen. Ne, das ist so ein bisschen so, also Support-Sachen auch so im Allgemeinen. Ne? Wenn ich was kaufe, keine Ahnung, ich kaufe ein T-Shirt oder mache irgendwas oder, ne, wen unterstütze ich denn dann eigentlich damit? Was würde ich denn? Dann kommt dann 100% des Geldes an. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, ich kaufe ein Armband mit einer Schildkröte dran und rette damit das Meer und zeige, ich habe das Meer gerettet. Mhm. Ne, so ein bisschen ist das.
Ja.
Habe ich dann aber nicht eigentlich Geld einer Institution gegeben, die diese Armbänder herstellt, damit ich jemand sagen kann, ich habe das Meer gerettet. Also, ja, ne?
Richtig.
Und damit habe ich ein Problem. Also das ist so, mittlerweile lese ich da bei ganz vielen Sachen und ich liebe das ja eigentlich, Dinge zu kaufen und gleichzeitig Sachen mit zu supporten, ne? Wenn man so beide Wünsche da gut vereinen kann. Aber ich setze mich da auch echt kritisch mittlerweile auseinander, ne? Weil ich auch, das ist genau wie mit dieser ganzen Debatte, so dass dann H&M oder irgendwelche Shops ankommen und sagen, ich bin Feministen, T-Shirts machen.
Ja.
Ne? Genauso ist das in dieser Sache auch. Und bei diesem Konflikt, der ist dann wieder ein paar Monate weg. Genau. Wenn er nicht mehr aktiv gebombt wird, interessiert das auch wieder keiner, wo der Konflikt permanent bestehen bleibt.
Richtig.
Ja, das kotzt mich auch so ein bisschen an. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, der kommt wirklich fast jeden Podcast darauf. Alle haben immer das Gefühl, oder viele haben das Gefühl, dass jederzeit ihre Meinung gefragt ist. Mhm. Ihre Meinung, obwohl unsere Meinung sowas krass Subjektives ist und dadurch oft gar kein Diskurs mehr möglich ist, weil eben gar kein Meinungsaustausch mehr zugelassen wird. Und Leute dann, ja, wie soll ich das sagen? Klar, Leute blockieren würde ich auch mal, wenn mich Leute beleidigen. Und du weißt schon, was ich meine. Ne? Ja. Alleine dieses so, oh, da gibt's irgendwas? Ich muss was dazu sagen. Ich muss was dazu machen. Richtig. Und das finde ich halt echt richtig krass. Es hat auch jetzt ein Komiker, der hat ein Bild gepostet, dass er jetzt auch im Urlaub irgendwo war, aber auch hier in Deutschland. Das war auch alles erlaubt und okay. Und dann ist er mit seinem Au-pair dort und dann wurde der fertig gemacht, weil er ein Au-pair, wo ich dachte, ja, Au-pair heißt doch viel Ausbeutung, gar keine Frage. Aber ich kann doch jetzt nicht jemand irgendeinen blamen, wo ich gar nicht weiß, ob die Person fair bezahlt oder nicht fair bezahlt oder wie die Umstände sind. Der wurde richtig fertig gemacht. Dann haben die sich ihre Kaffeemaschine mit in den Urlaub reingenommen, so eine Siebträgermaschine, wo ich auch denke, ja, kann man machen, muss man nicht machen, ist doch okay. Und das ganze Internet, das war ein richtiger Skandal, Anführungszeichen, bei Twitter, hat sich da irgendwie bemüßigt gefühlt, da was zu sagen, wo ich denke, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit euch los? Es ändert doch an solch Grundproblem nichts, dass zum Beispiel viele Au-pairs ausgebeutet werden, gar nichts, wenn ich mich darüber ausrege, dass der mit einem Au-pair Frau da in den Urlaub mit einer Siebträgermaschine gefahren ist. What the fuck?
Ja, das ist einfach so, ne? Ich glaube einfach, das hat auch, keine Ahnung, auf der einen Seite bin ich irgendwie so, ja, ich finde irgendwie auch eine bestimmte Entwicklung irgendwie positiv, irgendwie, dass Leute sich auch mit Dingen mal irgendwie auseinandersetzen und so, was sie vielleicht irgendwie eine andere Zeit irgendwie nicht getan haben. Aber es ist halt, auch wenn ich halt irgendwie zurückblicke auf irgendwie letztes Jahr, dann denke ich so, im ersten Moment war ich irgendwie auch so als betroffene Person, war ich so, ja, warum interessiert das immer niemanden? So. Und auf einmal hat es Leute interessiert und dann habe ich gemerkt so, vielleicht ist es nicht zwangsläufig das, was ich will. Weil es ist so, wie es nämlich Leute interessiert und worum es nämlich eigentlich geht, dass es nämlich eigentlich nur performativer Bullshit ist, so, und wo ich denke, was habt ihr denn irgendwie wirklich getan? Weil sich hinzustellen, zu sagen, ich habe meine Privilegien reflektiert, oh, das ist ja alles ganz schlimm und support Black Lives Matter und ich poste ein schwarzes Quadrat, weißt du? Und ich denke mir irgendwie so, ja, good for you. Aber die Tatsache ist halt, Menschen sterben jeden Tag und du hast nichts getan, um das zu ändern. So.
Ja.
Und das
ja,
ist halt ja, was, wo ich dann so denke, so, ganz ehrlich, dann interessiert es mich halt auch einfach nicht irgendwie, was du irgendwie im Internet irgendwie zu erzählst. So, ich glaube, dass irgendwie Leute glauben irgendwie, dass Social Media auch so, Social Media hat auf eine Art und Weise Macht. Aber ich glaube, gerade wenn es irgendwie so Themen geht, um Sachen, die in der realen Welt passieren, jeden Tag, reicht es halt nicht, wenn ich irgendwie im Netz einfach irgendwelchen Kram irgendwie reposte, wo ich mich eigentlich nicht mal wirklich informiert habe, wo ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, bla bla bla, so, ne, und ich denke so, ganz ehrlich, dann nimm dir doch lieber die, weißt du, nimm doch die Zeit, die du irgendwie auf Social Media irgendwie abhängst, um irgendwelchen Shit irgendwie zu reposten, nutz doch vielleicht diese Zeit irgendwie mit Menschen direkt zu reden, dich irgendwie wirklich irgendwie auseinanderzusetzen irgendwie mit der Thematik, es dir wirklich Wissen anzueignen, irgendwie gute Quellen irgendwie zu recherchieren, so Projekte zu unterstützen. Weißt du, und das ist halt, was ich zum Beispiel jetzt merke, irgendwie auch in dieser Nahost-Problematik, wo ich denke, ja, es sterben einfach irgendwie gerade irgendwie auch eine Menge Menschen und es ist einfach wirklich viel Leid. Und ich überlege halt eher so, was kann ich halt irgendwie direkt tun, um Menschen, die gerade Leid erfahren, weißt du, zu unterstützen. So. Und es gibt halt einfach genug Menschen irgendwie im Gaza auch irgendwie, die halt, keine Ahnung, auch schon seit Jahren, ja, irgendwie gibt es die Problematik irgendwie von, wie kommen die irgendwie an Lebensmittel, bla bla bla, so jetzt irgendwie viele Leute irgendwie vieles verloren haben, so, ne? Und wo ich halt denke, so gut, ich will mich halt irgendwie eher irgendwie informieren auch, dass Menschen irgendwie, die gerade irgendwie viel Leid erfahren, und ich möchte, wie gesagt, ich möchte hier nicht an irgendeiner Stelle sagen, so und so ist das und die sind schuld und die haben das und das gemacht, so, darum geht's mir nicht, sondern es geht mir irgendwie darum einfach, dass Zivilisten und Menschen so gerade in einer Scheißsituation sind. Und was kann ich irgendwie tun? Zum Beispiel irgendwie, indem ich Geld spende, zum Beispiel irgendwie damit irgendwie, dass irgendwie ich mich informiere, welche Organisationen irgendwie kann man irgendwie unterstützen, irgendwie die wichtige Arbeit irgendwie vor Ort machen. Weißt du? So. Und das ist halt irgendwie was, wo ich so denke, ich glaube, davon irgendwie haben Menschen einfach mehr, als wenn du halt irgendwie deine sinnlose, unreflektierte Meinung ins Internet kotzt, wie nichts verändert.
Ja, absolut, so. absolut. Das ist auch so. Und die Leute machen leider oft sehr dieses, ich poste sehr unreflektierten Shit. Und ja, und wenn man sich mal so ummünzen würde, ne, also auch auf das reale Leben. Stell mal vor, es kann doch gar nicht eine Person, so wie im Internet getan wird, über alles Bescheid wissen. Ja. Auf einmal, die Leute wissen über Wirtschaftsökonomie Bescheid, die Leute wissen über politische Konflikte Bescheid, aber auch wie Vollprofis, ne? Die sind alle Gesundheitsexperten.
Genau. Alle Virologen,
genau. Ja. Und ich denke mal so, Mann, Leute, guckt euch doch mal in der realen Welt um, das funktioniert nicht. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, die sind Diplomaten, die wissen, dem würde ich sagen, okay, die wissen schon, wie Beziehungen zwischen Ländern funktionieren. Ja, keine Ahnung, dann gibt es Chemiker, Chemikerinnen, wo ich denke, alles klar, ich vertraue denen jetzt, dass sie sagen, ich kann das trinken, ohne zu sterben. Ja. Ne? Das ist, klar kann man sich eine gewisse Allgemeinbildung aneignen, aber das große Problem ist, dass die Leute gerade leider wirklich im Netz nicht mal diesen Unterschied sehen zwischen, ich habe mal was drüber gelesen, das ist jetzt mein kleines 14. Wissen, was ich da habe, aber die Spezialisierung liegt woanders. Ich würde mir doch auch, ich würde niemandem ein Haus bauen lassen, der sagt, na, ich habe da mal ein YouTube-Video darüber gesehen. Das würde ich doch überhaupt nicht machen. Und allein, wenn ich ein Haus baue, ja, da gibt's Architektinnen, dann habe ich da Baumenschen, die da genau wissen, was wie wo gemacht werden muss. Ne, also selbst einfachere Anführungszeichen Aufgaben teilen sich so viele Menschen in Komplexe um, weil man sagt, okay, da gibt's Spezialistinnen und Spezialisten, die wissen, was da passiert. Und auf einmal ist aber vor allem im Netz alle Spezialisten. Das funktioniert in der normalen Welt auch nicht, ne?
Ja,
so. Absolut nicht. Und Und das halt diese Umbenzung, wenn man das mal miteinander vergleicht und das so wäre wie in der realen Welt, ne? Kann eigentlich sagen, ich will ein Haus bauen und du so, ja, Cutie, ich baue dir ein Haus. Und ich kann das, ich hab darüber jetzt gelesen, so, ja. Ne? Oder ich sag, hey, Wendy, kannst du dir mal meinen Fleck angucken, der auf dem Arm, der wird immer schlimmer. Und du so, warte mal.
Ich hab das gegoogelt.
Hat das gegoogelt, ja. Das funktioniert ja. Halt nicht, ne? Und ja. Hören und sagen, bei Dingen, die dann fundiert sein müssen, das funktioniert halt auch nicht. Das funktioniert, hören und sagen beim Klatschen, Küchentisch, ob Tante Gertrud gestern Abend ihr Auto korrekt geparkt hat, von mir aus. Aber es funktioniert halt bei anderen Sachen nicht. Ja, ich bin auch dafür, gebt den Menschen Geld oder Ressourcen oder was auch immer, die davon Ahnung haben, wenn man eine Sache gut findet oder unterstützen möchte, auf jeden Fall. Aber dieser Aufschrei immer jedes Mal und dieses Wichtige, also ich habe auch von dieser ganzen scheinheiligen Instagram-Welt langsam auch so die Schnauze voll, ja, wirklich. Voll. Also das ist echt.
So. Ja, kein Bock mehr einfach so, ne? Und ich denke halt auch, das ist halt auch so eine Blase, die halt irgendwann platzen wird, so. Davon bin ich irgendwie überzeugt. Dann wird es wieder was anderes geben. Ne? Aber das ist irgendwie gerade irgendwie die Welt, irgendwie, in der wir leben, in der halt Dinge so funktionieren. Und ich glaube, man muss halt irgendwie einfach auch für sich schauen, so, ist das was irgendwie, wovon ich teil sein möchte oder nicht. Und für mich ist das halt irgendwie auch eine Form, weißt du, eine Form der Privilegiertheit einfach, weißt du, an seinem fucking Handy zu sitzen und über irgendeine komplexe, gesellschaftliche, politische, was auch immer, Geschichte irgendwas unreflektiert ins Netz zu posten. Wo ich denke, das ist für mich die Epitome irgendwie von fucking Privilege, weißt du, irgendwie aus der Ferne zu einem Thema, wo Menschen tatsächlich sterben oder verletzt werden, weißt du, sich hinzusetzen und zu glauben, man hat irgendeine Meinung dazu, die man irgendwie den Leuten mitteilen muss, weißt du. Das ist sowas, ich weiß irgendwie, das ist auch eine kritische Sicht, andere Leute haben da auch eine andere Sicht drauf so und das ist auch okay. Es gibt genug Leute, die sagen, ja, ich finde, es geht aber darum, irgendwie auch sich zu solidarisieren und bla, wo ich denke, was ist Solidarität? Weißt du? So, auch da muss man irgendwie gucken, was das heißt so. Und es ist halt so, ich glaube, im Endeffekt sind Leute einfach so in ihrem ganzen komischen Shame-Wahnsinn irgendwie so von wegen so, oh mein Gott, eigentlich irgendwie fühle ich mich so privilegiert und ich habe das Gefühl, ich will irgendwie zeigen, so, dass mich Dinge interessieren. Wo ich so denke, so, ja, weißt du, aber für wen willst du das denn zeigen? Weißt du? Für wen willst du das zeigen? Und was bringt das, außer dass du dich besser fühlst? So, was verändert das? Nix. Und das ist halt irgendwie was, wo ich merke, so, das ist ja auch für mich genauso schwierig, weil ich oft auch irgendwie, man hat halt oft das Gefühl, irgendwie, es passieren schlimme Dinge und du kannst irgendwie nichts tun. Und das ist ein Scheißgefühl. So. Und ich verstehe das. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, solche Gefühle vielleicht auszuhalten, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich da irgendwie liegt und dann endlich da mal irgendwie drüber hinwegkommen und sagen, okay, ich tue jetzt auch wirklich was, anstatt die ganze Zeit sich selbst zu bemitleiden irgendwie, wie schlimm das ist, dass man nichts tun kann. Wo ich denke, oh mein Gott, so wie arschprivilegiert kann man sein, darüber traurig zu sein, dass man nichts tun kann irgendwie, dass Menschen sterben, während da wirklich Leute sterben, die ein echtes Problem haben. Weißt du? Und ich so denke so, nee. Das ist mir, das, und ich finde, jetzt ist es einfach gerade so, einfach in dieser Nahost irgendwie Geschichte, finde ich, fällt mir das so richtig krass irgendwie nochmal auf. Und das ist mir auch schon letztes Jahr irgendwie zu Black, das ist mir da auch genauso aufgefallen. Und jetzt halt einfach habe ich das Gefühl, das wiederholt sich so auf eine Art und Weise, die ich hart strange finde, so, und denke so, Leute, checkt euch mal ein bisschen. So. Ja, deswegen, das war für mich irgendwie so ein bisschen irgendwie auch, what the fuck, wie gesagt, nicht mal, also natürlich auch Inhalte, die geteilt werden und wie die geteilt werden und was da irgendwie alles für komischer Hass und Antisemitismus, aber auch antimuslimischer Rassismus irgendwie da überall irgendwie durchs Netz kursiert irgendwie von Leuten, die glauben, sie sind mega aware und woke, so, die aber auf einmal anfangen, Dinge zu verallgemeinern irgendwie über Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben, so. Und das finde ich halt krass. Und natürlich finde ich es irgendwie auch krass, irgendwie natürlich, wie Regierung irgendwie und Presse sich hier auch in dieser Situation irgendwie wieder positionieren oder nicht positionieren, wie irgendwie einfach Menschen irgendwie Menschengruppen verallgemeinert werden. Und dann da wirklich eine konkrete Sache vielleicht mal zu sagen, während ich ja jetzt weniger konkrete Sachen gesagt habe, so finde ich es hart ekelhaft, weißt du, wenn irgendwie Demos stattfinden, wie zum Beispiel irgendwie in Berlin, so von Palästinensern und von Musliminnen und von Menschen irgendwie, die sich solidarisieren irgendwie mit Palästina, weißt du, wo ich dann in den Medien lese, also zum einen erstens die Bullen super krass aggressiv irgendwie vorgegangen sind und dann in den Medien irgendwie steht so von wegen so, ja, Antisemiten versammeln sich in Deutschland, weißt du, und dann denke ich mir so, wow, das, also da bin ich schockiert. Da bin ich wirklich einfach schockiert, weißt du, wo ich so denke, das sind Menschen, die haben Familie verloren, Weißt du, das sind Menschen irgendwie, die echtes Leid erfahren haben, die geflohen sind, weißt du? Und dann stellen die sich hier hin, wollen sich irgendwie mit ihren Leuten solidarisieren und das, was sie bekommen irgendwie in dieser Gesellschaft ist, ihr seid Antisemiten, dass Antisemitismus ein Einwanderungsproblem ist, weißt du? Das sind alles Sachen, die finde ich ekelhaft. Weißt du,
diese Schlagzeile habe ich auch gelesen.
Ich war so schockiert.
Also dachte, okay, ja, Entschuldigung, also könnt ihr euch noch daran erinnern, was vor ein paar Jahrzehnten passiert ist?
Richtig. Ha? Wo ich so denke, ganz ruhig, ne? Ganz ruhig. Denke ich mir so, wenn hier irgendjemand nicht das Maul aufreißen sollte zum Thema Antisemitismus, so, dann ist das Deutschland. Ganz im Ernst. Und Antisemitismus war in Deutschland immer ein Problem. Das war vor dem Dritten Reich ein Problem. Und das ist jetzt weiterhin ein Problem. Und nicht nur von eingewanderten Muslimen. So. Und das ist einfach mal ein Fakt. So. Und das ist halt was man so gerne irgendwie verdrängen möchte, damit man schön sagen kann, die bösen Muslime, weißt du, die sind ja auch noch Antisemiten. So, weißt du, meine Schwester erzählt mir irgendwie erst gestern so, ne, die ja jetzt an der Schule arbeitet, dass sie in Berlin von 3 antisemitischen Vorfällen irgendwie in Schulen weiß, ne, und da ist ja immer so, oh mein Gott, wir haben irgendwie so viele Muslime hier irgendwie in Neukölln, irgendwie an irgendwelchen Schulen, die haben alle ein schlimmes Antisemitismusproblem. Ja, von diesen 3 Vorfällen sind 2 dieser Vorfälle an Schulen passiert, die zu 99% von weißen Kids besucht werden und diese Vorfälle sind auch von weißen Kids ausgegangen. Wird darüber gesprochen? Nee. Sondern in Berlin diskutieren wir darüber irgendwie, wie wir mehr Bildung zum Thema Antisemitismus irgendwie an Schulen, die vor allen Dingen von Migrantinnen, von muslimischen Migrantinnen besucht werden. Und ich denke mir so, ich hasse euch. Ich hasse euch einfach. Wie kann man so scheiße und ekelhaft sein? Weißt du? Und mal davon abgesehen irgendwie, dass das Menschen sind, das sind Kids, die wachsen hier auf. Aber ihr seid trotzdem der Meinung irgendwie, dass Antisemitismus dann ein Einwanderungsproblem ist? Wo ich denke, weil die hier nicht auch mit dem Antisemitismus, der hier alltäglich irgendwie überall zu sehen ist, auch aufwachsen und nicht eventuell auch das verinnerlichen? So wie alle anderen hier auch? Nee, das kann natürlich nicht sein. Und das finde ich einfach, das sind einfach Sachen, da kommt's mir, also da wird mir schlecht. Weißt du, da wird mir schlecht und wenn irgendwie die Vereinigung irgendwie der Muslime irgendwie in Deutschland sich hier hinstellt, sich äußern muss zu irgendwelchen Sachen, weißt du, denke ich mir so, ja, frag doch mal irgendwie, wer hier irgendwie in den letzten Jahren irgendwelche Synagogen so angegriffen hat. Frag das doch mal, weißt du? Und das sind so Sachen, es macht mich einfach wirklich wütend und ich kann das schon gar nicht mehr. Also auch unabhängig von Social Media kann ich auch andere Medien gerade sehr schlecht konsumieren. Weil ich einfach denke so, ich will im Kreis kotzen. So. Und alle Leute sollten einfach sich mal ein ganzes Stück irgendwie zurückhalten. Irgendwie, wer hier, man muss sich einfach mal hinterfragen, wer hier, ne, mit welcher Positionierung in dieser Gesellschaft, wie den Mund aufreißt. Das sollte man sich ganz klar mal fragen, bevor man hier was sagt. Das ist meine Meinung. Abschließend dazu, weil ich glaube, ich kann mehr dazu jetzt auch einfach nicht sagen.
So. Nein, mit dem Kreis kotzen, finde ich, hast du das Ganze auch gut zusammengefasst. Über den What the Fuck Moment. Ja, gut, dann führen wir jetzt mal so eine neue Kategorie ein, die so ganz anders ist.
Ja, let's go.
Hallo,
Tier.
Death.
Monat.
So, ihr habt gerade jetzt einen wunderbaren Einspieler gehört und ich bin wahnsinnig stolz drauf, weil ich ausnahmsweise diesen Einspieler selber produziert habe.
Ja!
Und nicht, wenn die ihr musikalisches Talent wieder mal unter Beweis stellen musste. Und ich dachte so, wow, GarageBand, hallo neuer bester Freund. Das ist ein cooles Programm, aber ich hatte echt viel Respekt davor, also vor allen Musikerinnen, die da mit Programmen arbeiten, auch von dir und so weiter, weil, mein Einspieler geht 13 Sekunden, ne? Und ich war schon so, okay, machst du jetzt nochmal das, machst du das? Oh Gott, das. Ha, du könntest das runterziehen. Oh nein, du musst das darüber ziehen. Okay, mach noch eine Spur auf, noch eine Spur auf, noch eine Spur auf. Alles klar, mach noch eine Spur auf. Ich mach nur noch eine Spur auf, weil ich die Dateien hier rüberziehen muss. Ja, also, ne, brauche ich dir nichts zu erzählen. Auf jeden Fall ist das unsere neue wunderbare Kategorie. Tier des Monats. Und diesen Monat Mai noch, bin ich noch dran, so Tier vorzustellen. Und im nächsten Monat stellen wir Wendy euer Tier vor. Und so geht es immer weiter. Damit wir auch noch mal was Süßes in diesem Podcast haben. Abgesehen von uns. Ich weiß nicht, wollen wir uns selber süß bezeichnen?
Ja, schon.
Aber es sind schon super sweet. Und diesen Monat ist es der wunderbare Pfeifhase.
Pfeifhase,
genau. Mhm. Die werden auch Pikas genannt. Mhm. Und der Fachname ist Ochotona oder Ochotona. Und ja, die sehen niedlich aus. deswegen habe ich sie ausgewählt als Tier des Monats. Und ja, die gehören zu der Ordnung der Hasenartigen, so wird das wirklich genannt. Zu 30 Arten leben aktuell auf der Welt. Und die sind natürlich bekannt, sagt schon der Name, wegen der hohen Töne. Und die stoßen die so als Waren- und Erkennungssignale aus. Also es ist wirklich ganz süß. Ich werde auch ein bisschen bei Instagram jetzt was posten dazu.
Oh, ja.
genau, und die leben vor allem so in der Nordhalbkugel und in kälteren Gebirgen. Oder Gebieten besser gesagt, auch Gebirgen. Und die halten zum Beispiel keinen Winterschlaf, also Pfeifhasen sind immer so ein bisschen aktiv, vor allem tagsüber. Leben in schönen Kolonien, großen Pfeifhasen, super süßen Kolonien und ernähren sich von Pflanzen. Genau, wie muss ich jetzt vorstellen, wie die aussehen? Also sie sind schon mit Hasen verwandt. Ich würde jetzt nicht eindeutig sagen, dass sie aussehen wie ein Hase, sehen schon ein bisschen anders aus, ein bisschen rundlicher, gedrungener, so ein bisschen eiförmiger. Sie können 13 bis 30 Zentimeter werden, meistens sind sie so 20 Zentimeter. Genau. Und es gibt ganz viele verschiedene Namen natürlich und Unterarten bei diesen Pfeifhasen. Und eins fand ich besonders witzig, es gibt den sogenannten Thomas-Pfeifhase. Also der heißt wirklich Thomas-Pfeifhase. Das ist eine Gattung da mit und ja... Genau. Süß. Tada, das ist unser Tier des Monats, der wunderbare, wunderschöne, wahnsinnig süße Pfeifhase.
Oh, da bin ich gespannt so. Ich habe letztens irgendwie auch bei TikTok irgendwie ein Video gesehen, wo eine irgendwie so ihre ganzen Tiere, die hat irgendwie viele so Schlangen und bla und Kram, irgendwie weirde Tiere, so. Aber das erste Bild, was mich direkt mitgenommen hat, so hat sie hat Frettchen. Und zwar nicht irgendwelche Frettchen, sondern Babyfrettchen. Und ich war so, hast du schon mal in deinem Leben Babyfrettchen gesehen? Ich nicht. So, und ich war so, oh mein Gott, was ist? Im ersten Moment war ich so, hä, was ist denn das für ein Tier? Bis ich gecheckt habe, dass das Babyfrettchen sind. Oh mein Gott, sind Babyfrettchen niedlich. So süß. Also ich meine, ich würde mir nie ein Frettchen halten. Früher wollte ich gerne Frettchen haben, bis ich irgendwie verstanden habe, dass es eigentlich Tiere sind, die du nicht halten solltest. Weil erstens arschaggressiv, so. Zweitens irgendwie stinken irgendwie wie krass. Es stinkt super krass. Und es sind einfach Tiere, die sind nicht... Also es sind keine Haustiere. Einfach so, weißt du, sowas hältst du ja einfach nicht so, ne? Aber mal davon abgesehen sind Babyfrettchen richtig dolle süß.
Es gibt auch bei TikTok einen TikToker, TikTokerin, weiß ich gar nicht, man sieht immer nur das Frettchen. Auf jeden Fall, das Frettchen macht dann so Essen. Also die cutten immer so ganz viele Videos hintereinander, wo man so Schritte sieht beim Essen machen und immer tanzt dieses Frettchen da mit einer kleinen Kochmütze im Hintergrund. Das finde ich auch wahnsinnig süß. Da bin ich echt super addicted, auch wenn es kein tiergerechtes Verhalten vielleicht ist. Also das Frettchen, das sieht nicht unglücklich aus oder so. Ja, aber ja, verstehe ich. Okay, dann heute geht's jetzt Kategorie an Kategorie. Warum steht unser Podcast nur aus Kategorien? Aber das ist egal, weil Kategorien sind wunderbar, weil das Gehirn gut Kategorien verarbeiten kann. Und ich bin mir sicher, du hast für die letzte Kategorie was Wunderbares auf deiner Liste.
Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
Ja, die Idioten ist schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
Ja. Genau, gucken wir mal. Ich muss mal ganz kurz mein Spotify öffnen, damit ich irgendwie das nochmal sehen kann. Wie geht das? Ah ja, genau. Und zwar habe ich zwei Songs, die ich auf die Liste setzen möchte. Und der erste ist, also es sind beide Songs, die ich, als ich bei der Demo am 8. Mai zum Tag der Befreiung gehört habe. Also da waren zwei Artists, die quasi auch aufgetreten sind bei der Endkundgebung und beide waren super cool. Und die erste Person ist eine Rapperin aus Berlin. Sie heißt Naschi44. Naschi wie die Naschi-Birne tatsächlich.
Okay.
Obwohl, nee, ich glaube Naschi-Birne schreibt mit SCH. Sie wird mit SH geschrieben. Naschi44 und sie hat einen super geilen Song rausgebracht, der heißt Aus der Pussy. Der heißt so, weil sie damit quasi erklärt, es ist ihre Antwort auf die Frage, wo kommst du her?
Okay.
Aus der Pussy. So. Und das ist ein großartiger Song. Genau. Und der zweite Song heißt Police und ist von einem auch, naja, Rapper. Reggae Artist, schwierig zu sagen. Der heißt Mal Elev, also M-A-L, ein Wort, und zweites Wort ist E-L-E-V-E. LEB, sehe ich gerade. LEB. Um das hier richtig auszusprechen, mit meinem bisschen Französisch, was ich hinkriege. Genau. Mal LEB und der Song heißt Police und ja, auch super cooler Song, wo es eben auch zum Thema Polizeigewalt geht und der dreisprachig ist, Deutsch, Französisch und Englisch, fand ich auch mal eine geile Kombination auf jeden Fall. Sogar die französischen Parts kann ich zu Teilen verstehen. So, genau, das sind irgendwie die zwei Songs irgendwie, die ich kämpferischerweise mal auf unsere Playlist setze.
Okay, super. Ist notiert, ist draufgesetzt. Ich habe zwei Songs von einer Künstlerin, die habe ich auch schon mal auf der Playlist hier gehabt. Aber die hat ein neues Album released, was ich auch sehr gut finde. Und wo ich immer so ein bisschen manchmal auch Hoffnung in die, was heißt Hoffnung? Naja, für mich beweist die Künstlerin Mine, heißt sie, dass man auch mit deutscher Musik auch so tiefe Songs machen kann, die aber trotzdem einen poppigen Touch haben und nicht so klingen wie Tim Bensko. Und das finde ich immer gut. So, und da haue ich von Mine hinüber und Überfall auf unsere Playlist.
Cool.
Damit, ich habe ja versprochen, wir verabschieden uns mit einem Poesie-Album-Spruch wieder. Okay, ja. Natürlich habe ich, ist jetzt live hier, Leute. Ich bin in einer Sekunde wieder da, weil ich habe tatsächlich ein Buch gefunden, was ich noch hatte, wo nur Poesie-Album-Sprüche drin sind.
Geil. Cool. Ein Buch mit Poesiealbensprüchen. Okay. Cutie, wir sind gespannt, wie Cutie kurz ausgelockt ist.
So, und ich bin natürlich wieder zurück, weil das Buch, das lag natürlich gleich, ne? Nachtlektüre, ne? Das lese ich ja auch immer. So, und du darfst jetzt einfach mal eine Seite aussuchen. Of course geht's von 1 bis, oh Gott, ich glaube 280. Genau, sag einfach mal eine Seite.
115.
Alles klar, ich bin jetzt Poesie-Bingo. 115.
Ja.
So, und auf der Seite 115 gibt's drei Sprüche. Jetzt sagt 1, 2 oder 3.
3.
Okay. Ist das Wort dem Mund entflohen? Kehrt zurück es nimmermehr. Fährt die Reu auch mit 4 Pferden augenblicklich hinterher.
Okay, den ersten Teil habe ich verstanden, den zweiten Teil nicht so richtig.
Ja, das ist ja Poesiesprüche aus der Hölle. Damit verabschieden wir uns. Bis in 2 Wochen.
Tschüss.